Moin, liebe Sportsfreunde. Mixed Martial Arts, kurz MMA, ist ein Vollkontakt-Kampfsport, der immer populärer wird. Ein Mann, der sich gerade seinen Weg, vielleicht sogar bis in die UFC, dem weltweit größten MMA-Veranstalter, kämpft, kommt aus Emden. Und heute sitzt er uns gegenüber, hier bei Toddy und Chris. Hallo, Toddy.
Hallo, Christian.
Wir wollten ja mal wieder eine Sendung ohne Fußball machen.
Ja.
Soweit komme ich ja klar. Aber wie bist du dann auf MMA gekommen? Du weißt genau, dass das nicht so mein Fachgebiet ist.
Nee, war nicht ganz uneigennützig von
aber
mir.
Aber also dein schon, ne?
Ja, meins schon. Ich bin seit knapp 20 Jahren großer Kampfsportfan. Das hat begonnen mit den Klitschko-Brüdern, für die ich ab und an dann nachts aufgestanden bin, um deren Kämpfe zu verfolgen in den USA. Und hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum MMA entwickelt. Und im Zuge dessen bin ich auch auf Videos von Tolga gestoßen und dachte mir, es kann ja nicht wahr sein, dass niemand über den Mann berichtet und das müssen wir heute ändern.
Und das machen wir. Und er ist heute hier, Halgo. Hallo, Halgo. Hallo, Tolga Öztürk.
Ja, moin moin.
Hi, schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein.
Ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal Fragen stellen, wo sich MMA-Fans denken, wieso fragt er das jetzt? Das ist ja eigentlich klar und so, aber ich habe mich auch vorbereitet. Ich will natürlich so viel wie möglich über die Sportart und über dich erfahren und das sollen dann ja auch alle verstehen. Es hören ja auch Leute zu, die sich nicht so mit Kampfsport auskennen. Ne, Tom?
Ja. Wir wollen den Kampfsport ja bekannter machen, dann passt das ja ganz gut.
Ja, das, ja passt. Das passt. Magst du einmal für die, die sich nicht so auskennen, MMA erklären?
Ja, also MMA sind die gemischten Kampfkünste. Mixed Martial Arts steht für gemischte Kampfkünste und das ist damals bekannt geworden, dadurch, dass alle sich immer die Fragen gestellt haben, Kickboxer oder Wrestler, wer stärker? Jiu-Jitsu oder Judoka, wer stärker? Und da hat man es einfach ausprobiert, indem man möglichst wenig Regeln aufgestellt hat und die verschiedenen Kampfsportarten gegeneinander kämpfen lassen hat. Damals ist dann das Jiu-Jitsu ein bisschen hervorgestochen, wo dann die meisten Leute gemerkt haben, ohne Jiu-Jitsu kommt man nicht weit. Deswegen ist das einer der tragenden Säulen heutzutage. Aber ansonsten ist das einfach also viele kennen es als Käfigkampf, was dann so ein bisschen psychopathisch klingt, sag ich mal.
Ja. Ja.
Aber ansonsten ist es einfach nur eine Kampfsportart, die sehr viel Strategie erfordert und wo möglichst wenig Regeln gelten. Also man kann den Kampf am Boden fortführen, man kann ihn im Stand ausführen, man kann boxen, ringen, wrestlen, was auch immer. Ja.
Nächster Kampf ist noch in dieser Woche.
Nächster Kampf ist, ja, wir haben jetzt Montag, nächster Kampf ist am Samstag, wenn alles gut geht.
24.08. in Gelsenkirchen für genau. Die GMC.
Für die GMC, ja.
Gegner hat sich noch geändert, ne? Julian Lassina ist
ja
jetzt der Gegner.
So, egal wer. Ja? Wir sind bereit. Der wird sich wahrscheinlich nochmal ändern. Aber ist okay. Ach,
kennst du schon. Das,
ja,
das passiert kann passieren.
Ja, ja, passiert ganz oft.
Wie lange läuft bereits die Vorbereitung für so einen Kampf?
Ich habe jetzt vor, ich glaube, 3 Wochen circa erfahren, dass das jetzt stattfindet, das Event. Und habe mich so langsam fertig gemacht. Aber meistens hat man erst, wenn man einen Gegner hat, weil oft hat man sich auch schon vorbereitet und dann kam es zu keiner Paarung. Und dann war das umsonst. Deswegen macht man sich schon, bereitet man sich vor, aber erst wird es ernst, wenn der Gegner auch steht. Und ja, jetzt diese Woche oder die letzte Woche habe ich sehr hart trainiert. Diese Woche ist ein bisschen entspannter. Aber ja, insgesamt sollte man sich für den Kampf so mindestens 4 Wochen vorbereiten.
Was heißt das dann, hart trainieren? Wie sieht dann so ein Tag aus?
Also ich versuche dann meistens so viele Trainingseinheiten wie möglich in der Woche zu machen, also wenn es geht morgens und abends. Dafür fehlt einem die Zeit oft, ne, wenn man jetzt nochmal geschäftstüchtig ist. Aber eine der beiden Einheiten ist dann meistens eher technisch, was wenig Kondition erfordert. Und eine ist eher so eine harte Einheit, damit man sich physisch aufs Level bringt.
Was mich immer interessiert, ist ja so ein bisschen, wo man herkommt, wie man da hingekommen ist, wo man jetzt ist, so, weißt du? 1996 geboren hier in Emden.
Genau.
Deine Eltern kommen die aus der Türkei?
Genau.
Wann sind die hergekommen?
Das waren damals, also mein Opa ist hergekommen als Gastarbeiter.
Ja.
Damals, ich glaube, das war in den späten 60ern oder 70ern, 70ern. Da, wo nach dem Krieg quasi alles aufgebaut wurde und er war noch einer von der Sorte, die noch sehr hart gearbeitet haben. Wie mein Papa auch. Und ja, mein Vater war, glaube ich, ist mit 14 hergekommen, wenn ich mich nicht täusche. Also hat seine Jugend auch schon hier verbracht.
Ja.
Und ja, ich bin dann hier geboren. Mein Bruder, ich, alle sind hier geboren.
Hast du was mitbekommen damals von dem? Ich habe das letzte Mal so ein bisschen drüber gelesen, aber interessiert mich das, wie schwer das war, für Leute herzukommen, weil die Sprache nicht kennen, weil Probleme haben, sich erstmal so zurechtzufinden und so. Wurde das mal erzählt und so? Oder?
Nee, als ich aufgewachsen bin, da konnte mein Vater natürlich schon perfekt Deutsch, hat auch hier gearbeitet ganz normal. Und ich habe eigentlich ein ganz normales Leben quasi erfahren. Ich habe so von den Schwierigkeiten, die Flüchtlinge heutzutage haben, nicht viel mitbekommen.
Gibt es noch Kontakt in die Türkei so? Ja. Reist ihr da gerne hin? Familie auch noch da und so?
Absolut. Ja. Die Seite meiner Mutter ist noch komplett da. Mhm. Und die besuchen wir auch regelmäßig. Ich versuche einmal im Jahr mal hinzufliegen.
Das sind immer so die zwei Herzen dann, von denen man spricht dann. So. Ja. Was war die erste Sportart, die du hier ausgeübt hast?
Boxen. Mein Vater war früher guter Boxer. Hat viele Meisterschaften mitgemacht und auch gewonnen.
Aber nicht Levent, oder?
Nee, das ist mein Onkel.
Der hat auch geboxt, Mit dem bin ich nämlich zur Grundschule gegangen.
Ach so,
Hab das immer verfolgt und dass er dann später so ein bekannter, war ja auch ein bekannter Boxer hier in der
Ecke. Ja, aber witzig, was du gar nicht kennst.
Ja, Levent, Und dein Vater auch.
Ja, mein Papa auch, genau. Ah. Und eigentlich wollten meine Eltern nie, dass ich Kampfsport mache. Also mein Papa wollte das immer so ins Geheime, aber meine Mutter hat dann immer überzeugt, dass es nichts Gutes ist. Die meinte dann, ja, mach doch mal Karate oder so. Das war dann nichts für mich. Und dann irgendwann habe ich mich dann, so mit 14, 15 habe ich mich dann durchgesetzt und dann bin ich zum Training gefahren. Habe ihr auch erst versprochen, dass ich keine Kämpfe machen werde. Da musste mein Versprechen leider brechen.
Ja, nicht ganz geklappt.
Ja, nicht ganz geklappt, Aber so hat es dann angefangen mit 14, 15. Und zwischenzeitlich hatte ich eine Pause. Da habe ich irgendwann mal die Diskotheken für mich entdeckt. Dann ist das Training so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Hm. Aber ja, irgendwann habe ich den richtigen Weg wieder gefunden, würde ich sagen.
Wir haben dazu den ersten O-Ton, Thorsten, oder?
Genau. Inhaber des Fitness Worlds Emden und einer deiner ersten, wenn nicht sogar der erste Boxtrainer, Semin Bambuliak. Mit dem haben wir uns mal kurz unterhalten. Wir haben ihn damit konfrontiert. Wir wissen ja, dass du gerne in den professionellen Bereich des Mixed Martial Arts wechseln möchtest oder übergehen möchtest. Und da haben wir mal ein paar Rückfragen gestellt, ob er sich das auch vorstellen könnte, dass du diesen Weg gehen kannst.
Bin gespannt.
Hören wir uns mal an. Was traust du ihm zu in der Zukunft? Er sagt, er möchte gern Profi-MMA-Kämpfer werden. Traust du ihm das zu für die Zukunft?
Ja.
Ja, kannst du das begründen? Warum sagst du, der kann das schaffen? Wollen ja viele.
Weil er gut ist und er hat verstanden, dass er das man alleine mit Talent das nicht schafft, dass man richtig viel ins Training investieren muss und das macht er jetzt.
Ja, war er von Anfang an im Gym harter Arbeiter oder musstest du ihm das auch so ein bisschen einverleiben, sag ich mal?
Nein, das ist aus ihm geworden in seinem ersten Kampf in Bremen.
Ja, kurz und knapp.
Das ist Sam, wie man ihn kennt.
Wie hast du ihn in Erinnerung? Was hat er dir beigebracht?
Er war schon immer sehr stumpf. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich da trainiert habe, da hatte ich vorher schon, habe ich schon ein bisschen Boxen gemacht. Und dann hat er mich gefragt, hast du schon mal geboxt? Man kann ja sich gleich vorstellen, wie er das gefragt hat. Er hat gesagt, ja, habe ich ein bisschen und so. Dann sagt, wo denn? Er hat gesagt, ja, da und da. Dann hat er gesagt, ja, hätte auch Ballett machen können. Das bringt dir gar nichts. So in der Richtung. Und dann, wie er schon sagt, am Anfang habe ich eigentlich nicht so hart trainiert. Da gab es wenig Leute, die auf einem hohen Level geboxt haben, in dem Gym. Und da habe ich einfach immer so ein bisschen mittrainiert, oft nicht zum Training gegangen, vielleicht mal am Wochenende zum Sparring und vielleicht auch nicht. Und so hat es dann angefangen mit dem Boxen. Und irgendwann ich war nach Australien geflogen für ein Jahr. Da habe ich auch hier und da mal mittrainiert, war dann in Thailand. Und in Thailand gibt es so eine Bar, wo man gegen besoffene Leute kämpft. Also die fragen dann einfach im Publikum, hey, wer hat Bock zu kämpfen? Da habe ich mich natürlich immer gemeldet und habe da irgendwie 5 Kämpfe, glaube ich, gemacht. Und auch alle gewonnen, aber auch einfach gegen meistens Engländer gekämpft, die besoffen waren. Aber das waren dann Muay Thai-Regeln, wo es zum ersten Mal so mit dem Kicken und sowas war. Was ich recht interessant fand, wo ich dann auch danach ein bisschen Muay Thai trainiert habe. Und dann war ich zuletzt in Peru, da habe ich auch einen Muay Thai-Kampf gemacht. Da wollte ich eigentlich zum Boxen gehen. Bin aber im Muay Thai-Training gelandet und habe gesagt, hey Mensch, das ist auch eigentlich ganz cool. Hab da mit den Jungs trainiert. Auch die haben mich direkt in Sparring gesteckt. Da haben die gesehen, dass ich so ein bisschen was schon gemacht habe. Und dann haben die mich gefragt, ob ich in 2 Wochen kämpfen möchte. Da ist ein Turnier und die bräuchten noch jemanden. Ich habe gesagt, okay, weiß ich nicht. Ich bin jetzt gerade im Studium, habe nicht so viel Zeit. Dann meinte der Trainer gesagt, ja, wenn du da kämpfst, dann musst du den Monatsbeitrag nicht bezahlen fürs Training. Ich habe gesagt, okay, perfekt, dann bin ich dabei. Was habe ich zu verlieren? Dann habe ich da gekämpft, habe auch in der ersten Runde gewonnen durch K.O. Und dann war ich so ein bisschen gehuckt, da habe ich ein bisschen mehr Muay Thai gemacht. Und in Peru wollten die mich dann, als ich dann ein bisschen Muay Thai gelernt habe, wollten die mich in einen MMA-Kampf stecken, weil da man ein bisschen mehr Geld verdient. Ich glaube, die haben damals gesagt, ich krieg $400, wenn ich da kämpfe. Das war für peruanische Fälle, ist das sehr viel Geld. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, du musst gegen jemanden kämpfen. Da habe ich gesagt, ich kann doch gar nichts am Boden. Ich meine, nee, das passt schon, bleibst einfach am Stehen. Und wenn die dich runterholen, stehst du mal wieder auf, das wird kein Problem. Im Training habe ich dann mit ein, zwei Leuten gekämpft, die mich runtergeholt haben, wo ich wirklich einfach aufstehen konnte, weil die schwächer waren und auch nicht wirklich grappling konnten, habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt. Aber dann hatte ich das Selbstvertrauen, wo ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich kämpfe da. Dann haben die aber keine Paarung gefunden, die in dem Zeitraum, wo ich noch in Peru war, weil ich war auch nur für 6 Monate da und der Kampf war schon irgendwie 3 Monate, nachdem ich angekommen bin. Da haben die keine Paarung gefunden. Die meinten, wir haben dann und dann eine Veranstaltung, wo ich aber schon wieder weggeflogen wäre. Das ist dann nicht zustande gekommen. Und als ich dann wieder da war, war Corona-Zeit. Und dann habe ich bei Defend angefragt. Auch so ganz spontanes Ding, auch gar nicht im Training gewesen. Und ich habe einfach mal nur so aus Interesse gefragt, hey, Leute, wie ist das? Kann ich hier auch MMA kämpfen bei euch? Ich habe aber keine Bodenerfahrung. Ich möchte am liebsten gegen einen Standkämpfer kämpfen. Und dann meinten die, ja, diesen Samstag haben wir was. Oder diesen Sonntag, ich weiß nicht mehr genau. Ich sage, ja, das ist ein bisschen kurzfristig, kann ich mich nicht vorbereiten. Und die meinten nur, ja, wir machen alle kein Trainingscamp, komm mal vorbei, das ist scheißegal. Also okay, gut, machen wir das einfach, probieren wir einfach aus. Und dann bin ich da damals hingefahren mit einem vom Fitness World auch, Matze, der macht auch das Boxtraining. Und Halil, mein Partner und Kollege. Und habe gegen einen Ringer gekämpft damals.
Ibrahim Yusupov.
Genau.
Spitzname Dagestan Airlines.
Genau, ist mittlerweile auch ein guter Freund von mir, wir trainieren auch öfter zusammen. Also er kommt aus Bremen und in der Zeit, wo ich noch in Emmen gewohnt habe, habe ich viel in Bremen trainiert. Und gegen den musste ich dann kämpfen. Also am Kampftag hieß es dann, ja, dein Gegner hat abgesagt, du kämpfst jetzt gegen ihn. Und dann habe ich so rüber geguckt, habe so die Ohren gesehen.
Oh, shit.
Und dann habe ich gesagt, hey, das sieht mir aus wie ein Ringer. Also, ja, er ist Ringer, aber keine Angst, das wird schon und so. Und dann habe ich gesagt, aber wenn du schon da bist, dann willst du jetzt auch nicht wie so ein Feigling sagen, nee, machen wir nicht. Und ich weiß auch noch, es hat geregnet an dem Tag und es war sehr rutschig. Und da habe ich gesagt, egal, was soll schon schief gehen? Dann habe ich den Kampf angenommen. Er war auch, glaube ich, ein paar Kilo leichter als ich, wo ich gedacht habe, okay, wenn er mich jetzt runterholt, dann stehe ich auf. Dann hat das aber nicht geklappt. Aber ich glaube, erst mal haben wir lange geclincht, was der Kraftraum war, wo ich dann zum ersten Mal so richtig diese Exhaustion in meinem Körper gefühlt habe. Wo ich gesagt, ey, wie kann das denn so anstrengend sein? Und dann in der zweiten Runde hat er mich wieder runtergeholt, wo ich dann einfach gar nicht mehr hochkam. Und dann habe ich gedacht, also fast schon während des Kampfes noch, ich kann nicht draußen rumlaufen und wissen, dass irgendjemand draußen rumläuft, der mir das antun kann. Der mich so kontrollieren kann am Boden, sodass ich gar nicht mehr aufstehen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt wird es Zeit, richtig MMA zu trainieren. Und dann bin ich erst ins MMA übergegangen. Also quasi nach dem ersten Kampf habe ich mit MMA
angefangen. Und das ist das, was Seemann meint in seiner Sprachnachricht, dass du nach deinem ersten Kampf in Bremen dann so richtig attackiert hast im Gym auch.
Genau. Mhm. Das, auch ein Grund war, dass ich kannte es nicht wirklich so zu verlieren. Ich habe eigentlich, auch wenn ich Sparring gemacht habe in anderen Gyms oder so, war ich immer einer der Besseren, sage ich mal vorsichtig. Und dann habe ich zum ersten Mal so richtig unterlegen, was mich dann so ein bisschen aufgeweckt hat, was auch sehr gut war, finde ich, für mein Work Ethic. Und dann habe ich angefangen, richtig hart zu trainieren.
Du bist jetzt aktiv für DFC immer noch, ne? Defend Fight Club.
Ja, ich kämpfe da auch ab und zu noch, ja.
Ab und zu trittst dort an als The Engineer.
Ja.
Der Ingenieur, wie bist du denn darauf gekommen?
Das war nicht mal mein Vorschlag, ehrlich gesagt. Die wollten, dass ich mir einen Kämpfernamen ausdenke. Und ich fand das dann immer so ein bisschen komisch, wenn die dann so The Lion und The Wolf und keine Ahnung. Und irgendjemand hat mich mal so genannt, weil ich Maschinenbau studiert habe oder Industrial Business Systems, Schwerpunkt Maschinenbau. Und dann hat er gesagt, hey, du kämpfst so durchdacht oder so. Und dann habe ich dann gesagt, komm, dann nehmen wir das. Das ist jetzt auch nicht meine Wunschvorstellung. Falls irgendwann ins Profibereich gehen soll, dann will ich den Namen auch wechseln, muss ich sagen.
Ja, hast du schon was im Kopf?
Nee, falls jemand Vorschläge hat.
Wir machen Umfragen.
Haut die gerne raus.
Das wäre mal witzig, oder?
Zum Regelwerk von DFC, von Defend. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Wie sind die Regeln da? Ja, sieht ja erst im ersten Moment, vom ersten Ansehen her, sieht es ja schon ein bisschen martialisch auf. Man trifft sich irgendwo auf dem Feld. Ja. Und tritt dann gegeneinander an, ne? Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch ein festes Regelwerk dahinter.
Genau, das sind, es sieht immer nach Street Fight aus, ja. Das sind aber MMA-Regeln und zwar Pro-MMA-Regeln. Mhm. Also der einzige Unterschied zu Pro-Regeln, zu Amateur-Regeln sind, dass man Ellbogen benutzen darf und Knie zum Kopf, die darf man im Amateurbereich auch nicht. Und die Rundenanzahl, also die Rundenzahl geht nur 3 Minuten bei Defend, damit die Leute kein Energiemanagement haben, sondern einfach alles rauslassen. Das ist so die Idee dahinter. Aber ansonsten sind das Pro-Regeln mit Ellbogen, die wehtun und Knie zum Kopf, die wehtun. Ja, das ist der Unterschied zu denen. Mhm. Und du hast halt den Vorteil, Vorteil oder Nachteil, dass du keinen Oktagon hast, sodass man, je nachdem, ob man gut am Ring wrestlen kann, weil das ist schon nochmal eine ganz andere Sportart an sich, wenn man am Ring wrestelt. Wenn man jetzt auf Distanz kämpft, so wie ich, und ewig weit weglaufen kann, kann das ein Vorteil sein, dass da kein Ring ist. Oder jemand, der offensiv am Cage gut ist, für ihn kann das ein Nachteil sein, dass man da keinen hat.
Ja.
Ja, aber Joe Rogan kennt ihr wahrscheinlich auch. Der sagt immer, sein Idealvorstellung von einem Kampf ist auf einem Fußballfeld.
Ja.
Das ist Defender halt, ja.
Ohne Handschuhe.
Ja, genau.
Okay. Es gibt Leute, die sagen, die gehen einfach in Käfig rein und hauen sich kaputt.
Ja.
Warum ist das nicht so?
Das gibt es tatsächlich auch. Es gibt sogar im Profibereich. Ne? Thorsten kennst du ja auch in der UFC ein bisschen auch. Da gibt es auch solche Leute, die nennt man dann Paschenbutter. Die, wenn du jetzt Tekken spielst, die einfach irgendwelche Button pushen. Ich habe es verkehrt drum gesagt. Mhm. Button Pusher, ne? So nennt sie das. Ja. Die einfach irgendwelche Knöpfe drücken und nicht nachdenken. Es gibt aber auch den Unterschied zu Leuten, die wirklich da sind und wirklich den Gameplan verfolgen und möglichst diszipliniert bleiben. Wenn du im Kampf bist, ist das gar nicht so einfach. Das kann man sich vielleicht von außen gar nicht so leicht vorstellen. Mhm. Aber dein Adrenalin pumpt so hoch, dass du wirklich in so einen Urzustand gehst und fast schon wie so ein Tier bist. Und dann die Ruhe zu bewahren, ist eine Herausforderung. Ich kann es schon verstehen, dass da viele gibt, die einfach dann drauf loslegen. Ich hatte auch schon Kämpfe, wo ich einfach so alles rausgelassen habe und meinen Kopf komplett abgeschaltet habe. Aber man fährt auf jeden Fall besser, wenn man ruhig bleibt und Dinge mit Verstand angeht. Auf dem höheren Level ist das schon fast, also so ein Champion unterscheidet das auf jeden Fall, dass er da mit Kopf beigeht.
Wenn man so einen Käfigkampf hat, kann man, ja, wir haben es ja eben gesagt, man kann sich nicht verstecken, man kann nicht weglaufen, also auch nicht vor sich selbst. Ne? Gab es mal einen Moment, in dem du Angst hattest im Ring und muss man vielleicht sogar Angst haben, um immer aufmerksam zu sein, weil jeder Schlagkampf verändern und entscheiden kann?
Ja,
oder ist Angst zu groß?
Angst ist immer da, ne? Auch wenn alle sagen, oh, ich habe keine Angst oder so, die ist, glaube ich, immer da. Da lügt man sich vielleicht selber an. Aber man muss dazu auch sagen, ohne Angst gäbe es keinen Mut. Also man muss mutig sein, um da reinzugehen, um die Angst, obwohl sie da ist, dann nicht ignorieren, aber so einfach so als flämmerndes Licht in sich lassen, damit die einen stärker macht. Weil durch das Adrenalin hast du auch eine härtere Schlagkraft, du bist wachsamer, du passt mehr auf vor Schlägen. Wenn du jetzt aber die Angst zu groß werden lässt, dann kann das zum Verhängnis werden, dass man sich ausbaut. Ist mir auch schon passiert, dass man sich ausbaut und dass man dann irgendwie nach der zweiten Runde schon gedanklich weg ist.
Dass das so zu Furcht wird oder so, dass es dann.
Ja, so einen Furchtmoment hatte ich nie wirklich, aber dass wirklich das Adrenalin einen überkommt und dass man dann vielleicht in etwas reinstürzt und wenn man den Kampf dann nicht beendet, dann kann das hintenrum echt unangenehm werden. Also, ja, man ist zwar in dem Käfig eingesperrt, aber ich sehe das nicht so. Ich gucke mir den Gegner an und ich fokussiere mich auf ihn und ich sehe das nicht so, als ob ich jetzt, oh Gott, ich will jetzt hier raus. Ich versuche quasi alles zu machen, dass ich den Kampf gewinne. Und so ein Abhau-Moment gibt es eigentlich nicht.
Lernt man im Käfig was über sich selbst und ist das dann in jedem Kampf so? Also einmal als Fighter und auch als Mensch, wie du wirst ja besser, du lernst vielleicht besser mit so Angstsituationen oder sowas umzugehen.
Ja, also ich muss sagen, das, was es mir auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass ich andere Situationen, wo man vielleicht nervös ist, dass ich die überhaupt nicht als irgendeine Gefahr oder so einstufe. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie zu einem Meeting gehe, wo jemand ist, der vielleicht einschüchtern sollte oder sowas, so sehe ich das halt gar nicht. Ich sage, ey, was soll mir da passieren? Selbst wenn ich auf Grappling-Turnieren bin, ich bin auch immer häufig auf Grappling-Turnieren, wo es halt ohne Schläge nur Ringen und Würgegriffe, wo es darum geht, da bin ich auch nie nervös. Ich kenne Teamkollegen von mir, die Nacht davor nicht schlafen können, weil sie so nervös sind vor dem Turnier. Das sind halt keine MMA-Kämpfer dann. Wenn ich auf so einem Turnier bin, ist das wie, als wenn ich zum Sonntagstraining gehe. So, das finde ich dann gar nicht mehr schlimm.
Okay.
Und was war die andere Frage? Was einem das bringt.
Ja, ja, ob dir das als Mensch
was genau
bringt, so als Kämpfer einmal klar,
ja, genau,
und als Mensch so überhaupt. Also.
Ja, was ich auch noch festgestellt habe, ist, ich persönlich baue meine sehr gute Beziehung zu meinen Gegnern auf danach. Weil es gibt ein Thai-Sprichwort von den Thai-Boxern, die sagen, wenn man gegen jemanden kämpft, dann treffen sich die Seelen der beiden. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Weil, wie ich gerade gesagt habe, ist man oft in so einem Zustand, in dem man normalerweise nicht ist. Man ist komplett abgekapselt von allem. Kein Gedanke ist mehr irgendwie wichtig. Du bist nur noch in dem Moment. Und das ist ein sehr, sehr cooler Gedanke. Der ist so ein bisschen beängstigend, aber der macht auch so ein bisschen süchtig, würde ich sagen. Mhm. Und dann lernt man ganz viel über sich selbst kennen, im Sinne von, du hast so fast schon die Kontrolle nicht mehr über dich selber. Und du lernst eine andere Seite von dir kennen, so dieses, oh, ich habe jetzt Angst, aber ich will auch gewinnen und ich will nicht verlieren. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt K.O. gehe? Was ist, wenn alle das sehen? Damit umzugehen ist sehr interessant. Und ja, wie gesagt, ich habe danach immer sehr viel Respekt vor meinen Gegnern, weil wir treffen uns da und wir lassen alles im Käfig oder auf der Wiese, je nachdem. Und ich baue dann immer eine sehr gute Bindung zu den Leuten auf.
Die ganzen Gedanken, die du eben geschildert hast, ne? Dazu kommt ja auch noch, man muss im Ring ja auch lernen, Gegner zu lesen.
Ja.
Also, vielleicht hast du dich darauf vorbereitet, weil du weißt, wer kommt. Du sagst ja aber auch, es kann kurzfristig mal sein, dass ein Gegner ändert, den du
Ja.
dann auch nicht kennst. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, da anzugreifen. Und das heißt auch, es gibt so viele Möglichkeiten, dich zu verteidigen oder so. Weißt du?
Genau.
Dabei darf man ja auch immer die eigenen Stärken nicht vergessen. Ist auch das, was diese Sportler so interessant macht. Das
Ganz
ist ja ein
genau.
Wahnsinn, was dann auf einen so, was im Kopf abgeht, denke ich gerade.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Riesenkunst. Oder jemand, der diesen mentalen Kampf gewinnt, der sich jetzt zum Beispiel auf seine Stärken konzentriert und nicht nur, also ein klassisches Beispiel ist mal Striker gegen Ringer. Und wenn der Striker Angst hat vor dem Ringer, weil er auf den Boden geholt wird, dann kann er nicht mehr so gut boxen oder kicken. Weil er denkt, oh, jeder Angriff könnte in einem Takedown enden. Und wenn der Ringer das Battle gewinnt, dann hat er schon die halbe Miete. Es kommt auch ganz oft vor, dass ein Ringer dann einen Striker ausnockt, weil der Striker so sehr darauf fixiert ist, das Ringen abzuwehren und seine eigenen Stärken vergisst. Und die Striker, die gegen Ringer gut performen, sind meistens die, die reflexartig gut reagieren können und die sehr, sehr comfortable damit sind, angegriffen zu werden im Ringerischen. Dann können die so sehr Striking angreifen, dass die quasi das Ringen ausblenden. Und wenn dann jemand shootet, dann wissen die direkt, okay, jetzt bin ich trotzdem sicher. Ja, das ist ein großer Punkt auf jeden Fall.
Ja, ist so, ne? Wahnsinn, wie interessant das ist. Das finde ich unglaublich, da mal in so einen Kopf.
Ja, das ist oft auch wie so ein, viele nennen das auch ein Schachmatch mit
Ja,
dem Körper.
genau. Ja.
Ja, und es gibt halt so viele verschiedene Angriffe und so viele verschiedene Abwehrsituationen, dass man wirklich einfach strategisch, auch wenn man vielleicht physisch oder auch vom Skill für Skill der schlechtere Kämpfer ist, dass man gewinnen kann, nur aufgrund der Strategie. Das kommt sehr häufig vor. Deswegen finde ich den Sport so interessant. Gerade im Jiu-Jitsu kommt das mehr zum Tragen. Man hat dann zum Beispiel eine Möglichkeit, den Arm anzugreifen, die ich dann anwende. Darauf gibt es aber drei Verteidigungsmöglichkeiten. Und auf die drei Verteidigungsmöglichkeiten gibt es wieder drei Konter. Und dann kommt das einfach zu einem Battle, wer kennt mehr Schritte? Oder wer kann den mehr antworten? Wie beim Schach quasi. Ich denke drei Schritte voraus, wenn du vier vorausdenkst, hast du gewonnen. Und so ist das im Jiu-Jitsu und letztendlich dann im MMA auch.
So hat früher doch Henry Maske seine Boxkämpfe gewonnen.
Genau, er war
Man
auch.
hat immer gesagt, er ist irgendwie kein der Gentleman-Boxer,
Ja.
aber man mochte ja lieber so Streetfighter wie Michalczewski oder gerade Ciano Rocchigiani. Ich
Ja.
auch damals, weil ich
Ja.
das nicht verstanden habe in Maske und so. Aber jetzt finde ich im Nachhinein, versteht man das doch, ist das noch beeindruckender,
Ja,
oder nicht?
100%. Das ist, wenn du wirklich im Sport drin bist, dann ist das genial, was er da gemacht hat.
Ah.
Er hat ja auch, glaube ich, er war auch einer der Besten, der die Videoanalysen gemacht hat. Der hat die Leute so analysiert, dass er jede Bewegung von denen kannte, bevor die überhaupt gekämpft haben. Er kannte jedes Flinchen, jeden Reflex kannte er auswendig, bevor die überhaupt im Ring standen. Und das erschaffte einen enormen Vorteil. Ist sehr interessant.
Das kannst du ja nicht machen, Videoanalysen bei Defend, das war ja nicht möglich, ne?
Ab und zu gibt's dann so Matches, wo man den Gegner vorher kennt.
Ah, okay.
Ich hatte davon aber nur einen,
Ah, okay, und da gab es
wo ich den Gegner
Videomaterial?
kannte. Ja, aber nur ein Kampf auch. Und ja, konnte man nicht viel machen. Aber so, je professioneller es wird, desto mehr spielt das auch eine Rolle. Genau.
Wie viel ist dein Kampfgeist, wie viel Talent, wie viel Taktik und wie viel Nehmerqualitäten würdest du, ist das von allen was oder würdest du eins bevorzugen? Also wenn du klar im Kopf bist, ist Taktik
Ja.
dann ja das Größte, das
Ja.
Wichtigste von
Ich
allen.
glaube, das ist im MMA sehr, sehr individuell. Es gibt einen sehr guten Trainer, der Jiu-Jitsu trainiert hauptsächlich, aber auch MMA, der John Dennerer. Das war der Trainer von George St. Pierre, also Thorsten kennt es ja wahrscheinlich aus, er nickt da schon.
Er nickt.
Und er sagte, dass er über die Jahre ganz viele Champions produziert hat und die einzige Gemeinsamkeit, die alle hatten, ist, dass sie keine Gemeinsamkeit hatten. Es waren alle verschieden. Es gab welche, die waren sehr ängstlich, es gab welche, die waren sehr voller Selbstvertrauen, es gab welche, die waren eher Striker, es gab welche, die waren eher Ringer. Und es war sehr, sehr individuell und seine Worte waren quasi übersetzt, jeder kann ein Champion werden. Und je nachdem, wie gut du deine Stärken ausnutzen kannst. Das kann sein, dass jemand, der sehr viel Nehmerqualitäten hat, sehr erfolgreich wird, der aber ein schlechtes Boxen hat, ne? Wie Nate Diaz zum Beispiel, wenn jetzt UFC-Fans kennen den vielleicht, der macht die ersten zwei Runden auch meistens nichts, kassiert nur. Und dann die dritte, vierte, fünfte kommen halt seine Nehmerqualitäten, seinen Kampfgeist und seine Ausdauer zum Tragen. Und dadurch hat er viele Kämpfe für sich entschieden. Aber so pauschal würde ich nicht sagen, dass irgendetwas hervorragt. Das kommt ganz individuell auf den Kämpfer an.
Wie würdest du dich als Kämpfer charakterisieren so?
Schwierige Frage. Gerade wenn man sich selber einschätzen muss. Also jetzt vom Feedback her, was ich von anderen höre, ist, wenn ich auf Distanz mit jemandem kämpfe, dann ist es sehr, sehr unangenehm für die andere Person. Weil ich habe ein gutes Distanzgefühl, würde ich behaupten. Und ein Punch, der nicht telegrafiert ist, das deutsche Wort, Telegraph, der jetzt nicht aus dem, der nicht angezeigt wird vorher. Ich glaube, eine schlechte Übersetzung, aber
den ihr wisst, was ich meine. Den man nicht kommen sieht aus einem Kilometer Entfernung,
ja. Ja, genau. Das ist etwas, was mir sehr zum Tragen kommt. Und ich würde auch sagen, Kampfgeist. Meine Ausdauer ist, glaube ich, keine gute Waffe von mir. Daran arbeite ich gerade. Aber das ist auch sehr genetisch bedingt. Ich bin in der ersten Runde sehr explosiv und dann in der zweiten und dritten meistens nicht mehr. Und ja, da muss man den Kampf halt in der ersten Runde schon beenden.
Ich kann sagen, musst du zusehen, ne?
Ja. Aber ansonsten, ich glaube auch, dass wenn ich ruhig bleibe und daran arbeite ich natürlich auch jeden Tag, wenn ich dann den Kampf analysiere und den Gegner ein bisschen einschätze, dass ich dann sehr viel Schaden anrichten kann mit Lücken, die ich sehe. Ich glaube, das sind meine Stärken.
Dann kommt vielleicht diese Taktik und dieser klare Kopf dann auch mit der Erfahrung noch immer mehr und wird
genau,
immer höher.
Es wird immer besser, genau. Je mehr Kämpfe man hat, dann je klarer wird man.
Hast du so Rituale vor jedem Kampf? Gibt es so, dass du einen rechten Schuh zuerst anziehst und so der Tag so immer so ähnlich ablaufen muss, dann muss ich essen und dann so damit alles klar läuft, oder?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich bin religiös, ich bete meistens, aber auch nicht unbedingt ich will unbedingt gewinnen, sondern dass alles gut geht. Also ich möchte auch nicht, dass mein Gegner sich verletzt. Also ein Horrorszenario wäre von mir zum Beispiel, dass ich sehe, wie er schlimm verletzt wird. Wenn er so leicht verletzt wird, egal, das ist okay. Aber so schlimm verletzt wird, will ich auch nicht sehen oder damit beteiligt sein oder sowas. Und das ist natürlich ein hohes Risiko, was man dann im MMA hat, dass man irgendwie falsch aufkommt, dass man, ich will sowas auch nicht aussprechen, aber beten tue ich. Ansonsten habe ich nicht wirklich ein Ritual. Da mittlerweile ist das auch, früher habe ich mir so Rituale versucht, anzueignen, aber mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Das glaube ich, damit man so ein bisschen Anker hat, um sich dahin zu wagen. Aber wenn man schon ein paar Kämpfe gemacht hat, dann ist das irgendwann nicht mehr wichtig, denke ich.
Mhm. Wie ist das nach einem Kampf? Dann fällt ja alles von einem ab. Ist man dann eher erledigt oder eher euphorisch? Wie muss man sich das vorstellen? Hängt das auch vom Ausgang ab?
Hängt auch vom Ausgang ab, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz ist man immer sehr befreit von allem, die ganze Last fällt von den Schultern. Gerade wenn so der letzte Gong ertönt oder wenn der Gegner zu Boden geht, dann ist das so ein riesen Tornado an Emotionen, der durch einen geht. Das ist ein Wahnsinnsgefühl. Und vorm Kampf denkt man auch öfter, oder wenn meine Freunde kämpfen, denke ich das öfter, dann denke ich so, Mensch, will ich überhaupt kämpfen? Warum mache ich das überhaupt? Was soll das? Wie bin ich denn bekloppt, dass ich mich in so einen Käfig gehe und mich mit jemand anders prügel? Aber nach dem Kampf denkt man wirklich, wann ist der nächste Kampf? So, wann kann ich dieses Gefühl wieder erleben? Das macht, wie gesagt, das macht schon ein bisschen süchtig, würde ich behaupten.
Wenn du einen Kampf verloren hast, wie lange beschäftigt dich das dann? Schläfst du dann schlecht? Hast du ein paar Tage schlechte Laune oder wie muss man sich das vorstellen?
Es kommt auch ganz drauf an. Ich würde sagen, mein erster Kampf, der MMA-Kampf, der hat mich erst gar nicht so beschäftigt, aber als das Video online kam, das dauert immer so 2-3 Wochen, bis das Video online kam, dann war ich so ein bisschen down. Da war ich so, ey, komm mal jetzt. Alle denken so, hey, guck mal, der ist voll der krasse Kämpfer und dann verliert er da gegen einen Ringer. Und dann habe ich so gedacht, ach Mensch, scheiße, wie gehst du jetzt damit um? Sondern das ist jetzt ein bisschen peinlich, muss ich ehrlich sagen. Aber zuletzt, meine letzte Niederlage, die ich hatte, die war bei LFL. Und da habe ich in der ersten Runde sehr gut performt, da habe ich die erste Runde gut dominiert, habe ihn auch fast gefinisht. Und dann zweite, dritte Runde ließ die Luft nach. Und dann habe ich nach Punkten verloren. Und ich war wirklich so kaputt, dass ich danach erstmal hinten bei der Kabine lag und wirklich 30 Minuten nicht aufstehen konnte. So schlimm war das. Aber da war ich trotzdem so ein bisschen euphorisch, weil meine ganzen Freunde waren da, die Stimmung war cool. Und ich habe auch meine ganze Energie im Käfig gelassen und ich war dann irgendwie stolz drauf, dass ich auch nicht in der zweiten oder dritten Runde aufgeben habe. Weil wenn deine Arme schwer werden und du die kaum mehr heben kannst und dann noch 2 Runden kämpfen musst und dann auch durchstehst, dann ist das schon ein Gefühl, wo man denkt, okay, das war okay. Ja? Da hat mich die Niederlage nicht so viel mitgenommen. Aber ja, das ist sehr individuell, denke ich auch.
Hast du so Vorbilder, Leute, die du bewunderst im Ring?
Ja, also wenn es jetzt nach MMA geht, dann finde ich Islam und Khabib, also Islam der aktuelle Lightweight-Champion und Khabib der ehemalige. Also deren Geschichte an sich ist schon sehr cool, dass der Papa die beide trainiert hat, damals alles aufgegeben hat, nur damit die Weltmeister werden, und die sind auch beide Weltmeister geworden und noch zig andere aus deren Camp. Aber was mich noch mehr fasziniert bei denen ist, was die vermitteln. Die vermitteln sehr, sehr gute Werte, und das finde ich cool. Und wenn ich irgendwie mal auf einer größeren Bühne kämpfe, will ich auch am besten gute Werte vermitteln und nicht wie McGregor jetzt, der dann irgendwie Kokain und Frauen und keine Ahnung was vermittelt, sondern eher wie die gute Werte vermitteln.
Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, die nächste sogar. Was hältst du von Conor McGregor? Aber wir können das auch so stehen lassen. Aber nee, das ist so, den ich zum Beispiel auch kenne, weil dann haben die den ja clever vermarktet. Ja. So. Den kennt jeder. Aber wirft er jetzt ein schlechtes Licht auf die Sportart? Oder sagst du, naja gut, er ist halt jetzt so ein bisschen raus, macht so einen auf Clown?
Nee, hat er vorher auch. Ja. Das Interessante bei der Sache ist einfach, dass solange er gewinnt, findet ihn jeder cool. Solange er verliert, ist er der Assi. Ne?
Ja, stimmt.
Da muss ich mich selber vielleicht auch, kann ich mich selber nicht von freisprechen, weil ich habe ihn natürlich auch cool gefunden, wie jeder ihn cool gefunden hat.
Ja.
Aber vielleicht kommt das dann auch mit dem Alter, wo man dann irgendwann denkt, okay, was vermittelt er eigentlich wirklich? Und wie stellt der MMA-Kämpfer dar? Ja, wenn er da mit seiner Kette und seinem Pelzmantel da rumläuft und sich so wie der letzte Affe benimmt, dann wirft er ein schlechtes Bild auf die Szene. Aber nichtsdestotrotz ist er ein Genie, muss man einfach sagen.
Ja, so gut war der.
Kämpferisch auch.
Ja.
Und auch marketingtechnisch. Und gerade beim MMA ist das sehr, also dieser Marketing-Aspekt ist sehr wichtig. Und hat das keiner gemacht wie er, ne? Und er hatte vom Kampfstil her, war der auch sehr interessant, weil er auch in der ersten Runde immer extrem gut performt hat. Und dann zweite, dritte, vierte Runde gar nicht mehr. Ich glaube, er hat nur auch einen Sieg, den er über die volle Distanz gewonnen hat. Er hat nur einen Sieg, wo er nach drei oder fünf Runden gegen Nate Diaz gewonnen hat, nach Punkten. Ansonsten hat er alle in der ersten oder zweiten Runde ausgenockt. Und Fun Fact, bei mir ist es auch so. Ich hab noch keinen Kampf über Punkte gewonnen. Alle meine Kämpfe, die ich gewonnen habe, sind durch K.O.
Wir haben mal gesprochen mit dem Defend FC CEO.
Nee, oder?
Slan Magomadov.
Oh, witzig.
Und zwar über die Bedeutung von dir für Defend, darüber, was ihm an dir gefällt und was er meint, wohin dein Weg noch führen kann.
Das hören wir uns mal an.
Ihr habt euch ja mega die Mühe gemacht, krass.
Wir versuchen es.
Auf geht's.
Ich würde Tolga schon mittlerweile zu den OGs bei uns im Defense Fight Club zählen. Von daher hat er eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ist ein sehr, sehr interessanter Kämpfer. Und auf jeden Fall sehr, sehr bedeutend für uns. Was mir besonders gut an Tolga gefällt, ist halt, dass er sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz einfach ein Charakter ist, mit dem man halt gerne ist. Und was sportlich gesehen, kann ja jeder beurteilen, der mit ihm zu tun hatte, was er drauf hat. Ich finde vor allem als Organisator bewundernswert, dass Tolga einer der wenigen Kämpfer ist, der einfach zu jeder Zeit bereit ist. Man muss ihn einfach nur fragen, Tolga, hast du Bock? Dem ist der Gegner egal, denen ist egal, was der Gegner wiegt, wie viel Erfahrung der Gegner hat. Man sieht es auch an seinen Kämpfen, der hat nur herausragende, talentierte Gegner als Gegner angenommen. Und von daher ist das wirklich beeindruckend, dass er vor keinem Kampf zurückschaut und jedes Mal da ist, wenn er zusagt. Das ist mittlerweile auch eine Seltenheit. Bei DFC sehe ich Tolga auf jeden Fall als einer der Titelanwärter in seiner Gewichtsklasse. Und auch weit darüber hinaus im gesamten deutschsprachigen Raum sehe ich Tolga als einen Kämpfer, wenn er genauso weitermacht, wo er die letzten Monate, Jahre aufgehört hat, sehe ich ihn auf jeden Fall ganz weit mit vorne. Tolga, mein Bester, die Jungs von Defend Gym vermissen dich. Komm in unser neues Gym in Bremen. Roll ein bisschen mit uns, da zeigen wir dir ein bisschen ein paar Submissions. Und ja, wir freuen uns auf dich. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
Shoutouts an Aslan, bester Mann.
Weißt du, was er in dir hat, ne?
Er ist selber auch ein sehr, sehr guter Kämpfer.
Ja.
Ja, man hat ja nur drei Kämpfe von ihm gesehen bei Defend. Aber auch, wenn man im Gym mal mit ihm rollt oder sieht, wie er mit anderen rollt, die Weltklasse sind. Oder die bei großen Organisationen in Deutschland kämpfen und er, ich will jetzt nicht respektlos klingen, aber spielt dann so mit denen. Er ist schon beeindruckend. Und ich glaube nicht, dass er so Vollzeit trainiert. Der hat es früher mal ein paar Jahre gemacht, Grappling. Und dann ist er einfach so gut geworden, dass er einfach immer noch der Beste ist. Und er war mal, hat sehr hoch Fußball gespielt und er hatte auch eine sehr gute Position bei Werder, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er schon im Profibereich gespielt hat oder nicht oder kurz davor war, aber er ist auf jeden Fall sehr guter Fußballer auch. Ganz interessante Persönlichkeit.
Ja. Und freut dich, was er gesagt hat.
Auf jeden Fall, ja.
Von dem zu sehr hören.
Nette Worte, ja. Hm?
Ja, und wenn man noch guckt auf YouTube und mal so die Klicks sieht, was deine Kämpfe so generieren an Klickzahlen, das waren, glaube ich, wir haben das zusammengezählt, über 1 Million Klicks, die allein deine Kämpfe dann generiert haben für Defend, ne?
Ja, also. Krass. Also ich muss sagen, ich profitiere dann auch enorm dadurch. Also immer, wenn ich auf Grappling-Turnieren bin, werde ich mindestens von 1-2 Leuten erkannt. Also gerade wenn es jetzt entweder Niederlande, also Amsterdam oder irgendwo in Deutschland ist, immer erkennen mich Leute. Mich hat sogar einmal jemand in der Türkei erkannt am Strand, also auch ein Deutsch-Türke quasi. Und einmal in Spanien, da war ich bei Topuria, Ilia Topuria im Gym, da habe ich auch einer erkannt. Also man kriegt echt Bekanntheitsgrad dadurch, durch die Fend.
Wie ist das eigentlich für Angehörige? Haben deine Mutter oder dein Vater mal einen Kampf von dir gesehen? Und dann wollte ich fragen, wie die das finden, aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass deine Mutter da nicht so gut mit kann, dass du das machst. Aber mittlerweile schon, aber oder kommt sie gucken oder?
Nee, also ich sage ja auch nie Bescheid, wenn ich kämpfe. Sie wird sich dann zu viele Sorgen machen. Hm. Mein Papa mag MMA auch gar nicht. Also Boxen war schon so, okay, mach das, ich habe es auch gemacht, cool. Aber MMA macht das nicht, das ist für Psychopathen, sagt er immer. Er sagt, das ist für Geistgestörte. Und dann, deswegen sage ich den auch nicht oft, wenn ich kämpfe oder so. Ich glaube immer, dass mein Papa ein bisschen stolz ist, wenn er so einen Kampf sieht. Ich sehe dann immer, er teilt dann irgendwie die Reels und so teilt er dann, die ich dann poste. Er findet das, glaube ich, cool.
Aber dann ja, dann zeigt er das auf die Art.
Ja, mhm. Aber als Halil, also mein Partner, sich verlobt hat, da habe ich gekämpft an dem Tag. Es war unglücklich, dass es bei seiner auf den gleichen Tag gefallen ist. Und man konnte es aber live streamen. Und die haben dann auf der Verlobung, haben die einen Fernseher gemacht und wollten das streamen quasi. Und meine Mutter war dann total dagegen, so, nein, ich will das nicht sehen, mach das aus. Habe ich dann im Nachhinein gehört. Dann haben die es auch ausgemacht, dann haben sie irgendwie den Raum verlassen und dann haben die wieder angemacht. Ich glaube, dann war der Kampf aber schon vorbei oder so.
Hast du gewonnen?
Ja, da habe ich gewonnen. Und ja, also so ist das Verhältnis von ihr zum Kampfsport. Sie mag das gar nicht. Mhm. Mein Papa duldet das so ein bisschen, aber ich glaube auch nicht, dass er ein großer Fan davon ist.
Wir haben mal einen Kumpel von dir gefragt, ob er Sorge hat, wenn er weiß, dass du kämpfst. Thorsten, wen hast du wieder rangeholt?
Ehepoglu gefragt? Ja. Hör uns mal an, was Ehe zu sagen hat.
Bin auch gespannt.
Ja, moin zusammen. Danke, dass ich auf jeden Fall auch hier im Podcast nochmal in Klammern auftreten darf. Und bezüglich der Fragestellung, ob man Angst hatte, wenn er zu den Kämpfen geht oder ob man Sorge hatte, wie es sich anfühlte, so im Freundeskreis, sollte man das, glaube ich, so ein bisschen kategorisieren in so zwei Zeitstränge, dieses Anfangsstadium und das, was jetzt sozusagen mittlerweile der Fall ist. Gerade im Anfangsstadium bezüglich der Vorbereitung, ich glaube, das geht definitiv besser. Da waren so eher die Fragen vor dem Kampf, welche Shisha-Sorte rauche ich vorher noch am Vortag? Und wann lege ich mich ins Bett? Also das war eher so, deswegen gerade am Anfang dachte man schon, wow, gerade weil sich auch das Motto so im Freundeskreis dann auch etabliert hatte, wenn man schon zu so einem Kampf geht, dann geh lieber schlafen, anstatt zu tappen. Genau, deswegen hatte man gerade am Anfang schon ein bisschen Bedenken, nicht, aber im Vergleich zu heute auf jeden Fall war es schon kritischer. Nichtsdestotrotz, er war da auch schon sehr selbstbewusst, war auch schon ganz gut, aber nicht zu vergleichen zu heute. Ja, und jetzt mittlerweile, klar, alles viel professioneller aufgezogen. Sein Körper hat sich auch entsprechend viel, viel besser entwickelt, Kondition viel, viel besser entwickelt und natürlich auch die Erfahrungen, die er an diversen Orten auch schon sammeln konnte, durfte. Aber ich weiß auch, dass das kategorisiere ich auch jetzt zum eher den erfahrenen Bereich, wo er in Holland dann auch mal ein Turnier bzw. einen Kampf hatte. Und in diesem Kampf hatte er 2 Wochen vorher Bescheid gesagt bekommen. Ja, dass er einen Kämpfer hat und der auch schon den einen oder anderen Profikampf, glaube ich, hatte und hat uns dann den mal gezeigt und ein paar Videos und das war im wahrsten Sinne des Wortes eine Tötungsmaschine. Also der hat Flickflacks und was weiß ich, was er da alles noch gemacht hat und sein Körper war auch, also das war schon wow. Nicht, dass das jetzt alles ausschlaggebend war, aber der wirkte auch schon sehr, sehr erschreckend. Aber da dachten wir uns alle, wow, ist das wirklich schon der Schritt, den man machen sollte? Aber da hat er sich super geschlagen, ich glaube auch dominiert. Am Ende des Tages hat er auf jeden Fall nicht verloren, das weiß ich. Und von daher, also mittlerweile, da ist man schon so ein bisschen gestumpfter und nimmt das Selbstbewusstsein, was er hat, übertragen wir so auch im Freundeskreis. Und ja, so ist das.
Das war Ehep. Jetzt wissen wir auch, wo das Konditionsproblem wegkommt, ne? Shisha?
Nicht mehr.
Hab nicht ich mehr? Aufgehört, ja.
Gott sei Dank. Hab ich aufgehört, ja. Und den Kampf, von dem er redet, das war, da habe ich 2 Tage vorher Bescheid bekommen, nicht 2 Wochen. Und der Gegner war, er war Pro-Kickboxer. Also er hat irgendwie 16 Profi-Kickbox-Kämpfe oder so gehabt. Und kam irgendwie aus dem Karate. Also dieses Kyoshin-Karate, nicht dieses. Und deswegen habe ich den Kampf auch angenommen, weil ich dachte, er ist Striker, ich bin Striker, also wenn er jetzt Ringer wäre, dann müsste ich mich konditionell besser vorbereiten. Aber dann habe ich ihn beim Waiting gesehen und habe gesehen, dass er auch einen Ringerort hat. Und dann habe ich ein bisschen Panik bekommen. Ich so, scheiße, der kann auch ringen. Und aber ich habe ihn in der ersten Runde mit einem Frontkick zum Kinn habe ich ihn gedroppt. Dann ist er, dann habe ich gedacht, okay, den Kampf habe ich in der Tasche. Aber der war konditionell so gut auf den Kampf vorbereitet, dass er in der zweiten und dritten Runde nicht platt gemacht hat. Normalerweise, wenn jemand so zu Boden geht, einmal ist er schon fast gebrochen. Und der hat sich dann, er ist noch so stark zurückgekommen. Und der Kampf war dann unentschieden am Ende. Wo ich aber dachte, eigentlich hätte ich gewinnen müssen. Aber ja, so ist es gekommen. Da, ich habe einmal, da wo ich verloren habe, ich 2 Wochen vorher Bescheid bekommen und einmal 2 Tage. Aber ja, manchmal muss man solche Chancen halt nehmen, ne? Weil das war eine gute Bühne auch. Mhm. Wo man hätte kämpfen können. Und ja.
Man sieht bei so Kämpfen oder im Boxen oder so ja auch immer, wenn die Kämpfer zum Ring laufen oder in Ringpausen, dass da viele Leute mit in der Ecke stehen. So, ne? Ja. Wie viel hast du da bei dir und wer hat so welche Aufgabe?
Also man hat, wenn man jetzt in einer richtigen Organisation kämpft, hat man immer 3 Leute in der Ecke. Mhm. Das ist einmal mein Trainer Orlando, der kämpft selber auch als Profi bei Cage Warriors. Und dann meistens 2 Teamkollegen, einmal vielleicht jemand, der ein bisschen besser am Striking ist, der Striking-Tipps geben kann, einer, der grappelt. Meistens redet aber Orlando jetzt bei mir in der Ecke. Dann sagt er, was zu tun ist in der nächsten Runde. Oder Orlando hat auch ein sehr gutes Auge. Der beim letzten Kampf, auch bei Cage Warriors, glaube ich, als er gegen eingelaufen ist, hat er gesagt, hey, seine linke Rippe hat eine rote Stelle. Ich glaube, die ist anfällig. Da musst du mal drauf achten im Kampf und die bearbeiten. Also solche so Kleinigkeiten, darauf achtet er. Oder in dem anderen Kampf, wo ich mit diesem Typen gerungen habe, der war auf Anabolika, glaube ich, ne? Der sah wirklich unheimlich aus. Wo ich mit ihm gerungen habe, er war körperlich überlegen. Da hat er mir aber so kleine Tipps zugerufen wie, oh, jetzt greifst du einen Underhook. Habe ich einen Underhook gegriffen. Jetzt drehst du deine Hüfte. Habe ich meine Hüfte gedreht, aber mal war ich aus der Situation befreit. Also mit ganz kleinen Details hat er mich da mal rausmanövriert, sage ich mal. Und ja, meistens ist einer, der spricht und die anderen halten so irgendwie das Handtuch oder geben Wasser oder sowas.
Aber du sprichst Anabolika an. Werdet ihr getestet?
Nee.
In den Dingen nicht, ne?
Nee, aktuell nicht. Mhm. Ich glaube, selbst im Profibereich wird man in Deutschland zumindest nicht getestet. Und bei KSW weiß ich auch, dass die da nicht testen. Mhm. Ich glaube auch, das wird oft missbraucht im Kampfsport, denke ich. Also bei der UFC weiß man, dass sie halt testen. Ja. Aber selbst da gibt es halt viele Vermutungen, die sagen so, hey, wenn jemand in den Bergen von Dagestan trainiert, da kommt kein Testungsteam hin. Und wenn man dann irgendwie einen Monat davor wieder weg ist, dann checkt das kein Mensch und ja, der Meinung bin ich, glaube ich, auch.
Bist du Menschen dann auch dankbar, die dich unterstützen und trainieren und denkst, oder hat man ja auch Glück gehabt, dass man so viele gute Menschen um sich herum hat?
Absolut, also es gibt nichts Schöneres, als wenn man, zum einen meine Freunde, die immer dabei sind, wenn was ist, ja, außer jetzt Halli hat seine Verlobung, aber sonst sind meine Freunde immer dabei, die wollen immer kommen, jetzt Samstag werden auch ganz viele kommen. Und das ist immer ein enorm schönes Gefühl. Und natürlich auch mein Team in Groningen jetzt, wo ich aktuell trainiere. Oder vorher habe ich in Bremen trainiert, auch das Team. Hast du ja von Aslan gehört, auch super Leute. Oder ich war danach im Elevate, auch Hammer Leute. Ich bin heutzutage immer noch gut im Kontakt mit allen. Und jetzt in Groningen baut man natürlich eine andere Bindung zu denen auf. Ne? Man geht zusammen in Krieg quasi. Andere Kollegen kämpfen von mir auch. Da bin ich genauso nervös, wie wenn ich selber kämpfe. Und es entwickelt sich so eine richtig familiäre Atmosphäre innerhalb des Teams. Und das ist echt schön. Man bereitet sich zusammen vor, man hat dann das Ziel vor Augen. Dann hat man den Kampf, man gewinnt oder verliert, ist dann im Endeffekt nicht mehr so wichtig. Aber die Bindung ist echt stark und da bin ich echt dankbar für, dass ich diese Erfahrung machen kann.
MMA ist ja so eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Ne? Auch in Deutschland geht es steil bergauf, ausverkaufte Hallen. Im Oktober findet, glaube ich, zum ersten Mal Event im Fußballstadion statt. Ne?
In Frankfurt, ne, oder?
In Frankfurt.
Ja.
Genau, und dazu haben wir uns unterhalten, und zwar mit einem deutschen MMA-Content-Creator und Podcaster, Kampfgeist MMA. Der erzählt uns mal was zum Aufschwung des MMA in Deutschland.
Herzlich willkommen hier bei Kampf. Ah, ne, warte mal.
Deine legendäre Stimme.
Format. Ja, was geht's? Toddy, Chris, Tolga. Mir wurde hier die schwere Aufgabe übertragen, zu sagen, warum MMA in Deutschland auf einem aufsteigenden Ast ist. Und ich persönlich glaube, das liegt daran, dass MMA ja immer mehr Lifestyle wird. Ihr habt es ja überall in den großen Sportarten. Im Fußball ist es CR7, Basketball, LeBron James. Das sind alles auch so Lifestyle-Figuren. Oder? Den folgen wir, weil wir Fans von dem sind, nicht nur was sie auf dem Platz abliefern, sondern auch wie sie halt leben. Und in Deutschland hast du auch immer mehr diesen Lifestyle-Aspekt, bei Christian Eckerlin, Christian Jungwirth. Das heißt, MMA wird immer mehr auch eine Bewegung für ein Gesundheitsbewusstsein. Richtig ernähren, viel Bewegung machen, Grappling. Grappling ist ja viel sozialer, als man MMA immer darstellt. Und ich denke, es gibt auch einen gewissen Tausch in der Zielgruppe von MMA. Es war ja früher war das immer ein sehr, ich nenne es mal rustikaler Sport. Und heutzutage hast du junge, gut aussehende Typen, die erfolgreiche Gastronomen sind in Deutschland und in Holland, die auf einmal den Sport machen, ja? Du hast in jedem Gym auf einmal die alten Typen, ja, einfach alte Leute, so Familienväter, die halt einfach mal so ein bisschen dieses Grappling machen wollen, von dem sie gehört haben. Und das sorgt natürlich dafür, wenn das sehr, sehr viele Leute machen und ihre Berührungsangst mit MMA verlieren und ach komm, das sind doch alles Schläger und so ein Krimskrams, ne? Dass das für viel mehr Akzeptanz sorgt in der Gesellschaft, gleichzeitig auch für viel mehr Fans und wie gesagt, ich denke, der Lifestyle-Aspekt ist extrem wichtig. Auch einer der Gründe, warum McGregor so erfolgreich ist. Der war einer der ersten, der diese geilen Maßanzüge getragen hat, wirklich was, ne, aus seinem Reichtum gemacht hat, so doof es ja vielleicht auch klingen mag, aber GSP war super krass, Anderson Silva war super krass, aber die waren alle nicht so beliebt wie Conor McGregor, weil die alle aber auch nicht diesen Lifestyle-Aspekt vielleicht drin hatten. Natürlich gehört sportlicher Erfolg dazu, aber ich denke, vor allem in Deutschland siehst du nochmal ganz, ganz stark, dass es nicht unbedingt darum geht, wirklich der Allerbeste zu sein, sondern auch einen coolen Lifestyle zu haben einfach. Ne? Und welche Tipps ich für Tolga habe? Ey Leute, fragt ihr hier ernsthaft irgendeinen YouTuber, der ein paar YouTube-Videos macht, welche Tipps er jemandem geben kann, der zwei Restaurants hat, der die Eier hat, einfach irgendwie komplett abgespaced nach Holland zu ziehen, in Holland zu trainieren. Der einzige Tipp, den ich vielleicht geben könnte, wäre, guck in Holland, dass du da wirklich irgendwo was findest, wo Grappling wirklich beherrscht wird. Weil Holland denke ich immer an Kickboxen. An Kickboxen und einen gestofften Overeem. Aber ansonsten müsste ich mir doch eher die Tipps abholen, oder? Also, wenn ich mir angucke, was der drauf hat, müsste ich mir doch eher von ihm die Tipps abholen. Deshalb, geile Geschichte. Und was ich ihm für die Zukunft wünsche, ist, dass er weiterhin so erfolgreich bleibt, wie es jetzt gerade ist. Und vor allem, was einem sofort auffällt, dass er weiter so hardcore seinen Träumen jagt, wie er es jetzt macht. Davon gibt's nur wenige, Mann. Wie alt ist der? Sieht aus wie 25, weißt du? Und dann hast du jemanden, der macht sein Business, der ist irgendwie verrückt, der macht im Lockdown sein erstes Geschäft auf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher. Aber so verrückt muss man erstmal sein, so ein Dreamchaser. Und man kann solchen Leuten nur wünschen, dass sie den Drive, den sie jetzt schon haben und jetzt schon hardcore reinbringen, dass sie den nicht verlieren. Weil wer so einen Drive hat, der kann auch gar nicht. Der ist ja schon ein Gewinner. Weißt du, was ich meine? Dementsprechend, Kampfgeist out. Danke übrigens für die Einladung. Voll coole Idee. Das mit der Audio ist total cool. Leute, danke. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß noch beim Podcast.
Geiler Typ. Ich verfolge ihn auch. Ich gucke mir auch alle seine Videos an. Witzig. Mhm. Wie bist du auf ihn gekommen?
Hab ich gesehen aus dem Volks.
Echt? Ja. Also. Ja, geiler Typ auf jeden Fall.
Cool, dass er es gemacht hat.
Ja, ja, auf jeden Fall. 100%. Shoutouts an Kampfgeist.
Er sagte gerade, dass du in Groningen jetzt auch lebst, auch trainierst. Ne? Ja. Trainer ist ja Orlando Prince.
Ja.
Selbst auch professioneller Kämpfer und trainiert Kämpfer in seinem Root MMA Gym.
Ja.
Und wir wollten natürlich, kommen wir zur nächsten.
Ja, ihr habt ja auch gefragt.
Wir wollten von Orlando. Wie kommst du da drauf? Geht jetzt Schlag auf Schlag. Wir wollen von Orlando gerne wissen, wie zufrieden er mit dir ist und was er denkt. So wie
da bin ich gespannt.
Weit es in Zukunft gehen kann. Das Ganze auf Englisch. Wer da nicht so der Sprache mächtig ist, holt jetzt das Wörterbuch raus und dann geht's auch schon los.
So he first came to our gym a few years ago and he wasn't really training regularly at that point. So he came in, trained a little bit, and then we didn't really know too much about him. And later on, when he came to train a little bit more regular, we found out he was an entrepreneur at multiple businesses. So yeah, it was quite an interesting guy. Really talented. He had really a lot of raw talent and really good striking. He came with good striking to our gym already. The wrestling and jiu-jitsu wasn't really on that high of a level yet, but he did have really good instinct for it. So he picked things up really quickly, and now he's one of the tougher guys in the gym. He's training hard now. Done a lot of fights. We didn't always have like the results that we could have had, but that's mainly due to the fact that we took a lot of fights on short notice. I think Tolga can definitely go all the way. He can become a pro, and he can become a pro in the highest leagues. He can go to the UFC or whatever he wants, whatever he sets his mind to. He has the talent to do it. It's just up to him if he wants to do it, if he wants to commit himself to it. He has a really busy life outside of fighting. And obviously we respect that because, yeah, you have to make a living. And it's pretty hard to make a living doing that with just fighting. So we respect that. We give him his space. And we're always happy when he comes in. On terms of where he's at right now in skills, I think he's like one or two fights away from becoming a professional. And he's going to have a fight soon at the end of this month. And maybe one more fight after that. And then we will start looking to progress him to the professional ranks and making the pro debut.
That's Orlando Prince.
Ja, sehr interessant.
Was verdankst du ihm vor allem?
Boah, sehr viel. Also ich bin damals, als ich nach dem ersten Defend-Kampf quasi, wo ich angefangen habe, Grappling zu trainieren, in Hampton gibt es natürlich nichts, was irgendwie auf hohem Level ist. Es gibt so ein, zwei Institutionen, wo die so japanisches Jiu-Jitsu machen oder sowas, aber jetzt kein Disrespect an die, aber ist nichts für mich. Dann bin ich immer nach Bremen gefahren. Ich habe zum ersten Mal dann mit Aslan trainiert. Mit Aslan und er noch ein Partner, Caro, der macht die Kommentator, auch Black Belt, auch hervorragender Mensch. Ich habe ganz viel von Aslan und Caro gelernt, aber ich musste mal nach Bremen fahren zum Training. Ich bin zweimal die Woche, wenn ich es geschafft habe, mit dem Auto 1,5 Stunden nach Bremen, 1,5 Stunden zurückgefahren. Und das, obwohl ich halt viel zu tun hatte. Da musste ich mir mal die Zeit irgendwie freischaufeln und dann hinfahren. Ab und zu bin ich dann 2 Wochen gar nicht zum Training gekommen. Aber so habe ich dann mein Grappling irgendwie auf einem Stand gebracht, wo ich dann zumindest weiß, was ich mache. Und dann bin ich ins Root gekommen, zu Orlando. Und das war in der Zeit, wo ich wusste, dass ich irgendwie nach Groningen möchte, aber es noch nicht feststand. Wir hatten noch keinen Vertrag unterschrieben und nichts. Wir haben uns ein bisschen umgesehen. Habe ich ein, zweimal mit ihm trainiert. Und was mich sehr beeindruckt hat, er hat mich bei einem Grappling-Turnier dann erkannt. Wie gesagt, ich hatte noch sehr wenig Grappling-Erfahrung, bin dann zu einem Grappling-Turnier gefahren, einfach alleine, ohne irgendjemanden. Und hab dann einfach, ich hatte mir ein Gi gekauft, ich wusste aber nicht, wie man das Ding zumacht, ich wusste nicht, wie man das Ding anzieht, gar keine Ahnung. Ich habe mich für Gi und No-Gi angemeldet, also Gi ist dieser Kimono, das kennt man vom Karate, dieser Anzug da, für die, die es nicht wissen. Und da habe ich alle meine Kämpfe gewonnen, überraschenderweise, auch nur mit purer Kraft und ich hatte irgendwie, Armbar konnte ich und den habe ich dann irgendwie die ganze Zeit gemacht, oder nee, Triangle war das, glaube ich, oder beides, irgendwie so. Auf jeden Fall mit ein, zwei Techniken habe ich dann alle meine Kämpfe im Gi gewonnen. Und dann habe ich mich umgezogen und ich habe die Leute gefragt, hey, wo geht's jetzt hier weiter? Ich kann mich überhaupt nicht aus. Und dann habe ich ihn da gesehen und ich habe ihn erkannt, aber ich dachte, der kennt mich nicht, weil in seinem Gym sind, keine Ahnung, 250 Mitglieder oder so, also ist schon sehr groß. Und da kommen jeden Tag irgendwie neue Leute rein. Und auf einmal kam er zu mir und meinte so, hey, you were from in the gym. Und dann meinte er, hey, brauchst du Hilfe oder so, ich kann dich coachen, wenn du willst, bist du hier alleine? Ich sag, ja, ich bin alleine. Ein paar Kumpels kommen gleich aus Bremen zum Nogi, aber sonst bin ich alleine. Er sagt, ja, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und er hatte selber irgendwie 10, 12 Leute da zum Coachen, die da trainiert haben. Und das hat mich unnormal beeindruckt damals, dass er mich, obwohl ich nur 1, 2 Mal trainiert habe, so herzlich aufgenommen hat, wo ich dann gedacht habe, ey, wenn ich nach Holland gehe, dann muss ich auf jeden Fall in das Gym. Also da gibt es keine andere Wahl mehr. Es gibt da mehrere Gyms in Groningen natürlich, es ist eine große Stadt. Aber dann bin ich auf jeden Fall zu ihm gegangen und er hat mir sehr viele Sachen beigebracht. Also ich habe angefangen als jemand, der die Basis kennt und einfach nur striken möchte. Aber mittlerweile fühle ich mich sehr wohl am Boden und habe auch einige Turniere schon gewonnen. Also ich glaube, die letzten 3, 4 Turniere habe ich alle gewonnen und jeden submitted. Mhm. Also ich bin am Boden durch das Root auf jeden Fall sehr, sehr stark geworden.
Dass Orlando weiß, wovon er spricht, zeigt ja ein schneller Blick in seine Vita. Der hat noch vor 2 Monaten, glaube ich, um Gürtel gekämpft, den eins Conor McGregor gehalten hat. Ne?
Genau. Mhm. Er hat, da war ich auch in Newcastle. Wir haben uns den Kampf live angeguckt. Nicht das Ergebnis, was wir wollten. Aber diese Chance musste er halt manchmal nehmen. Ne? Hat er eine Chance bekommen und wollte die ergreifen. Aber ja, nächstes Mal. Er ist jetzt wieder hart im Training und er kommt, glaube ich, im Oktober zurück.
Okay.
Und dann geht der nächste Title Run los.
Was er gerade sagte, mit mal ein Pro werden und so, ist das ein Traum von dir?
Also Traum ist immer so ein...
Oder Ziel?
So, ja, das ist ein Ziel, ja. Hm? Traum ist immer so ein Ziel ohne Plan. Weißt du? Das ist immer ein Traum, ja, irgendwann ein Pro werden, aber das ist eigentlich mein Ziel, ja. Mhm. Also ich habe da einen Plan hinter und wie er sagt, also das ist quasi auch mit Absprache mit ihm oder aufgrund seines Rates, sag ich mal, noch 1, 2 Amateurkämpfe und dann das Einzige, was mich eigentlich abgehalten hat davon die ganze Zeit, war auch, dass ich nicht so viel trainieren kann wie der Rest. Wenn ich jetzt in Spanien war bei Ilia Topuria und da habe ich die ganzen Amateure trainieren sehen, die trainieren 6-mal die Woche, 2-mal am Tag hart. Also das sind Tiere da. Und mit denen kannst du nicht mithalten, wenn du jetzt irgendwie so wie ich, so irgendwie 3-mal und dann einmal musst du davon arbeiten, dann trainierst du nur 2-mal und irgendwie 2-mal gehst du joggen. Das wird so nichts in der Pro-Liga. Wie gesagt, selbst die Amateure trainieren so hart. Ich will mir dann irgendwie ein bisschen Zeit freischaufeln und dann wirklich vielleicht fahre ich dann irgendwie 6 Wochen nach Thailand, mache da mein Camp, damit ich nicht abgelenkt bin.
Ja.
Und dann will ich auf jeden Fall pro kämpfen.
Mhm. Trainierst auch ab und zu noch im Elevate Fight Gym in Bremen bei Jaime Cordero?
Ja.
Du ahnst, was kommt? Ah. Thorsten hat wieder zum Hörer gegriffen.
Geil.
So. Jaime, Tolga trainiert jetzt mehr in Groningen. Kommt er ab und zu noch vorbei?
Ja, also der Tolga ist bei uns immer ein gern gesehener Gast. Als er noch in Emden gewohnt hat, da war er noch regelmäßiger da. Dadurch, dass er natürlich nicht so viele gute MMA-Gyms in der Nähe hatte, hat er natürlich immer einen weiten Weg auf sich genommen. Was natürlich wiederum dafür spricht, wie ernst er das Ganze nimmt oder wie ernst er das meint, da erfolgreich zu werden oder sich weiterzuentwickeln. Und jetzt, wo er in Groningen wohnt, hat er natürlich ein gutes MMA-Gym gefunden, wo er natürlich da eher hingeht, logischerweise, wo er keine 2 Stunden fahren muss. Aber natürlich kommt er zwischendurch trotzdem noch vorbei und ist halt auch gern gesehen bei uns.
Was traust du Tolga zu für die Zukunft?
Ja, also Tolga ist sowieso ein Typ, der, glaube ich, und wenn er sich was im Kopf setzt, da viel erreichen kann. Er ist halt so ein Machertyp und wenn er was will, dann zieht er das in der Regel auch durch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Deswegen, er ist talentiert. Er kann die Arbeit reinstecken, so wenn man talentiert ist und dann noch die passende Arbeitsmoral hat, dann hat man viele Türen, die man einlaufen kann, sage ich mal.
Hast du sonst noch irgendwas, das du Tolga sagen möchtest?
Ja, schöne Grüße nochmal an Tolga, wenn er das hört. Wir sehen uns spätestens bei meinem Kampf, denke ich mal. Bleib so stabil, wie du bist. Und komm uns gerne wieder besuchen. Komm gerne mal zum Training vorbei, auch wenn es sehr weit ist mittlerweile. Aber ich werde auch sicherlich nochmal in deinem anderen Laden vorbeikommen, den in Groningen. schöne Grüße, viel Spaß beim Podcast und wir sehen uns ja demnächst. Mach's gut.
Ja, Shoutouts an Jamie auch. Ich weiß nicht, ob ihr ihn mal verfolgt habt, aber er ist auch, also Thorsten wahrscheinlich schon, aber er ist auch als Kickboxer gestartet, hat auch bei Defend angefangen mit seinen MMA-Kämpfen. Ja. Zwei Gegner, beide ausgenockt, dann NFC-Einkampf ausgenockt und dann ist er direkt bei Octagon gelandet und Octagon ist so europaweit jetzt mittlerweile das Größte. Das sind auch die, die in Frankfurt das Stadion ausverkauft haben. Ja. Er hat auch in der Festhalle, wo ich auch zugucken war, hat er vor, ich glaube, 10.000 Leuten gekämpft. Frankfurter Festhalle ausverkauft. Und das auch relativ spät. Ne? Ich glaube, er ist jetzt 33, irgendwie so. Und er hat irgendwie mit 30 oder so angefangen und dann alles hintereinander weg. Und jetzt kämpft er bei Octagon quasi in den Top 10.
Ja, Nummer 10 in Deutschland, im Mittelgewicht. Ja. Am 7.9. tritt er in Oberhausen an.
Genau, da bin ich auch.
Gehst du auch hin?
Ja. Du auch? Nee. Komm, wir gehen zusammen.
Geh doch mit.
Ja. Na, können wir später drüber schnacken. Aber ja, Jamie, echt Hammer-Typ, was er sich aufgebaut hat. Ich war auch ganz am Anfang, da hat er noch ein Gym irgendwo in der Lagerhalle, wo es keine Toiletten gab und so. Da hat er so irgendwie ein paar Leute trainiert, da war ich auch schon. Und dann jetzt zu sehen, sein Elevate-Gym ist echt riesig. Viele Mitglieder, viele Kämpfer, viele Junge, viele Mädchen, viele alles. Also er hat viele verschiedene Kurse. Also ich glaube, er ist da, er macht das mit seiner Freundin zusammen, Caro. Aber ich glaube, die sind da echt erfolgreich mit und selber. Ja, wenn jetzt aus Bremen ein Kämpfer kommt aus dem Kaliber, der bei Octagon kämpft, ist das schon auf jeden Fall eine Adresse, wo man hingehen sollte als Kampfbegeisterter. Ja. Und was ich ganz interessant fand, dass er, wenn wir jetzt so gerollt haben oder so, es gab Leute, die waren besser im Grappling oder besser im Striking als er, aber er hatte wirklich dieses Ding, ey, ich weiß, was ich kann und ich gehe raus und hau die alle weg. Und dann hat er einfach irgendwie 5 Leute in Folge K.O. gehauen, bis er dann bei Octagon gelandet ist. Echt Respekt. Jamie ist auch so, ja, ich glaube, er könnte ein Vorbild für sehr viele Leute sein, was das angeht. Ja.
Ich wollte ja mal ein bisschen an meinen Überleitungen arbeiten, Thorsten, da habe ich ja gesagt, ja, darum kommen wir noch mal kurz zum Thema Ernährung und du kannst schon mal überlegen, was danach dann kommt. Also Ernährung, musst du generell auf Ernährung achten oder auch so in diesen 3 Wochen vor dem Kampf besonders erst? Oder und gibt es dann zwischendurch mal was, wo du dich dann auch mit belohnst, was du eigentlich nicht essen solltest, aber was für den Kopf dann einfach gut ist? Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich bin auf jeden Fall ein Vielfraß. Ich habe sehr viel und sehr viel Schlechtes mit drin. Wenn ich jetzt, also jetzt aktuell esse ich keine Süßigkeiten, keinen Zucker, versuche ich schon darauf zu achten, dass ich erstens eine vernünftige Figur habe und zweitens, dass die Inflation in meinem Körper nicht so hoch ist. Sonst kriege ich so viel Schleim, sonst fühlt sich einfach ungesund. Mhm. Wenn man sich relativ sauber ernährt, dann geht das. Und das mache ich eigentlich vor den Kämpfen, aber ich habe meinen Flug schon gebucht nach dem Kampf, fliege nach Mallorca. Dann geht's auf den Ballermann. Nee, ja. Quatsch. Nee, da werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Da werde ich auch so viel essen, wie es geht.
Muss dann sein, ne?
Ja. Ich bin jetzt irgendwie 4 Kilo knapp runter von meinem Normalgewicht. Mhm. Und die kommen dann nach Mallorca auf jeden Fall wieder drauf.
Was musst du Samstag auf die Waage bringen?
Ich denke, also ich habe 83 angepeilt. Ja. Wenn ich ein bisschen mehr wiege, wird das glaube ich nicht so schlimm sein, weil die Gegner sich wechseln werden und je nach Gewicht anpassen werden. Aber ich habe mich mit 83 angemeldet, deswegen will ich auch 83 wiegen. Ich habe schon gesehen, bei dem einen Kampfbracket haben die mein Gewicht geändert. Aber ja, ich will 83 wiegen. Ich wiege jetzt so 85, denke ich. Mhm. 85,3 heute Morgen. Und ja, wenn ich noch 2 Kilo runterkriege, so mit Diät oder mit Wasser später, das geht schon.
Mhm. Überleitung war natürlich damit gemeint, dass wir dann auch nur zu dir als Gastronom kommen. Das gehört ja, ist ja auch ein großer Teil von dir. Ja. August 2020 habt ihr mitten der Pandemie, wenn du es eben schon mal gehört hast, Störte BK eröffnet. Mhm. Heißt jetzt der Ostfriese. Ne?
Genau.
Einer der größten Gastronomiebetriebe der Innenstadt. Und wir haben natürlich dazu einen O-Ton reingeholt, und zwar von Halil, zu den Beweggründen in die Selbstständigkeit und zum bisherigen gastronomischen Werdegang von euch beiden und Zukunftsplänen und überhaupt.
Hier kommt Halil.
Moin Toddy, vielen Dank für deine Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, das Ganze fing vor 7 Jahren an und da ging auch unser Studium los. Und in erster Linie ging es quasi nicht darum, Gastro zu machen, sondern tatsächlich irgendwie aus unternehmerischer Sicht etwas zu tun, weil wir irgendwie auch immer dran waren, Geld zu verdienen, irgendwie Geld zu machen. Und aus dem abenteuerlichen Sinn heraus haben wir uns dann gedacht, okay, Hier gibt es keinen Treffpunkt für junge Menschen. Die müssen in andere Städte ausweichen. Also müssen wir einen schaffen. Und wir haben uns dann gedacht, wenn nicht wir, wer dann? Und so haben wir quasi unser erstes Baby gestartet, das LUWAG 2017. Ja, nachdem das quasi dann 3 Jahre gut lief, dachten wir, okay, wir denken mal eine Nummer größer. Und wir haben auch eine neue Herausforderung gebraucht. Also haben wir quasi 2020 das Störte gegründet. Ja, das Störte ist dann auch sehr gut angekommen, wie wir uns erhofft haben. Und hat quasi auch unseren Erwartungen übertroffen, weil es wahrscheinlich keine Gastro in dieser Art in Emden gab. Und ja, wir brauchen wieder neue Herausforderungen, haben dann quasi letztes Jahr 2023 das Castle Lüttür geöffnet in Groningen. Und wir haben auf jeden Fall Zukunftspläne, die immer weitergehen. Und möchten auf jeden Fall noch einiges reißen in unserer gastronomischen Laufbahn. Ja, zusammenfassend würde ich sagen, wäre eine geile Zeit. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es so weitergeht. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten nicht immer rosige Zeiten. Also ich meine, wir sind durch 2 oder 3 Corona-Lockdowns gegangen. Und das war auf jeden Fall hart, aber mit einem starken Partner wie Tolga übersteht man auch solche Zeiten. Ich muss auch dazu sagen, wir haben nicht immer denselben Geschmack und wir haben auch nicht immer dieselbe Meinung. Das ist auch gut so, weil dadurch investieren wir sehr, sehr viel Zeit in Diskussionen und so entstehen auch gute Ergebnisse. Weil wenn 2 Menschen dieselbe Meinung haben, dann ist eine überflüssig. Also ergänzen wir uns ganz gut damit.
Jawohl.
Ja, stark gesagt.
Ja. Kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen.
Worin unterscheidet ihr euch vor allem oder wo gibt es diese Meinungsverschiedenheiten dann?
In allem. Also ja, jede so Kleinigkeit. Ja, ja, ich würde nicht sagen, so unterschiedlich. Wir gehen dann in dieselbe Richtung. Mhm. Wir haben so ungefähr die gleiche Vision dann. Aber er sagt dann links, ich sag dann rechts. Und dann, wie er eigentlich sagt, hat er echt gut beschrieben mit, wenn wir die gleiche Meinung hätten, dann wäre es auch irgendwie unnötig, dass einer von uns dabei ist. Dann hätte man das auch alleine machen können. Aber er sagt dann links, ich sag rechts und dann treffen wir uns in der Mitte. Und dann ist das Ergebnis auch meistens besser. Mhm. Oder man kriegt einen anderen Blickwinkel. Und ja, die Corona-Zeiten und so, das hat auch was mit, also da findet man schon die Analogie zum MMA, ne? Das, wenn die Aussicht jetzt nicht so rosig aussieht, dass man da noch einen kühlen Kopf bewahrt und weiter das Ziel verfolgt, was dann der Erfolg ist, da gibt es schon einige Zusammenhänge, würde ich sagen. War echt eine harte Zeit damals.
Das glaube ich. Weiterer Zusammenhang ist ja auch eigentlich, dass es gibt ja Leute, die sagen, dass dieser MMA-Boom auch in der Corona-Krise mit ausgelöst wurde, weil die UFC die einzige Organisation weltweit gewesen ist, die Sportübertragung auch in dieser Zeit von Anfang an weitergeführt haben und dass dann sehr viele Menschen dadurch mit in Verbindung gekommen sind, ne?
Ja, also jede Krise birgt ja Chancen, ne? Ich glaube, auf Chinesisch heißt das irgendwie, Krise bedeutet irgendwie Chance und Krise zugleich irgendwie. Das ist das gleiche Wort, habe ich mal irgendwo gelesen. Mhm. Es ist sehr interessant, weil es gibt dann Leute, die sagen, okay, wir können jetzt keine Veranstaltung machen. Dann gibt es die UFC, die macht dann irgendwie Live-Übertragung und dann gibt es die Fend. Die Fend hat die besten Zeiten der Corona-Zeit gehabt. Die sind da, sind die gestartet. Da waren auch, ich habe auch einer der ersten Kämpfen da gehabt. Einer der ersten 10 auf jeden Fall, glaube ich. Und dann sind die erst richtig bekannt geworden, weil man konnte erstens nirgendwo kämpfen. Deswegen sind die Leute mehr dahin gefahren zum Kämpfen. Und die Leute saßen alle zu Hause und haben dann irgendwie nach sowas geschaut. Ja. So, egal, können wir uns die Fend anschauen. Deswegen, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Also jetzt, wir hatten zwar harte Zeiten, aber in den harten Zeiten haben wir jetzt auf Gastronomie bezogen, haben wir einmal ein Corona-Testzentrum eröffnet, was uns sehr viel Kosten erspart hat. Also wir haben jetzt nicht großartig Geld damit verdient, aber wir konnten irgendwie unsere Kosten decken mit dem Gewinn. Und wir haben die Frühstücksboxen, vielleicht kennt ihr die.
Ja, ja.
Die haben wir angefangen zu liefern. Und die liefern wir heute noch und die kommen sehr gut an. Und das war eigentlich nur eine Idee, um Corona zu überbrücken, damit wir irgendwie hauptsächlich ein bisschen Geld reinkommen und wir unsere Leute und die Miete bezahlen können. Aber daraus ist dann etwas entstanden, was irgendwie cool war, cool ankam und bis heute noch immer irgendwie ankommt, ne? Deswegen muss man einen kühlen Kopf bewahren und dann irgendwie das Finish suchen.
Frühstücksboxen sind ein Knaller, da werden wir auch drum beneidet hier nehmen. Gibt Leute aus Aurich oder Leer oder so, die das hören oder wenn hier zu Besuch sind und bei uns gibt's das nicht.
Ja. Ja, wir haben auch Leute, die holen die aus Aurich ab, tatsächlich.
Ja, oder so.
Ja. Ja, wir hatten einmal eine, die hat irgendwie 10 Stück bestellt und haben gesagt, können wir die 10 Stück bestellen, dann liefern wir die auch und dann haben wir die nach Aurich gefahren.
Ja. Einmal große Buffet. Ja. Stark. Ihr habt mal gesagt, wir wollen die Stube der Stadt, damit habt ihr den Marktplatz gemeint, attraktiver machen. Für jeden und jede soll etwas dabei sein. Und da interessiert uns natürlich, wie das Emdens Oberbürgermeister Tim Krüthoff sieht, so wie das bisher gelang aus seiner Sicht.
Ihr habt nicht Tim Krüthoff noch gefragt, oder?
Ja, natürlich.
Den hören wir jetzt mal.
Ey, mich überrascht gar nichts mehr.
Hier kommt Emdens Oberbürgermeister.
Als wir den Marktplatz vor einigen Jahren umgestaltet haben und uns dann dazu entschieden haben, diesen autofrei zu gestalten, da war das schon ein Wagnis. Denn die Emderinnen und Emder wollten wenigstens zum Teil ihren alten Marktplatz behalten. Und manch einer erinnert sich noch an das Poserfahren rund um den Marktplatz am Freitag und am Samstag. Und zwei, die von Anfang an das Konzept verstanden haben, das waren Halil und Tolga, die damals das Störte aufgemacht haben, heute der Ostfriese. Und ich weiß noch wie heute, ich habe damals in der Bank gearbeitet und stand schon in fassungsloser Ehrfurcht vor so zwei jungen Kerlen, ohne dass ich beruflich damit zu tun gehabt hätte, dass die es wagen, sich selbstständig zu machen und dann auch mit einem Unternehmen in der Größe selbstständig zu machen. Und sie haben ganz, ganz schnell die Chancen entdeckt, die dort am neuen Markt sind. Und wir sind da ja auch erst am Anfang. Ich glaube, wenn auch die Waage noch umgestaltet ist, dann wird sich das insgesamt ergeben. Und die beiden haben sich nie geschont. Also ich weiß wohl gerade in der Anfangszeit, dass sie selber dann ja natürlich immer im Laden gestanden haben, vielfach da waren und ich mich immer gefragt habe, wann schlafen die Jungs eigentlich? Also wie kriegen die das hin? Und die sind natürlich für die Gastronomie-Szene, für den neuen Markt eine absolute Bereicherung und ich bin total froh, dass es die beiden gibt. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass die es eben trotzdem noch schaffen, ja, dann auch andere in anderen Dingen noch Spitzenklasse zu sein. Und ich verfolge Tolgas Insta-Stories dann immer mit allergrößter Begeisterung, wenn ich dann sehe, wenn er da wieder einen Fight hat und wie fit er ist und wie er sich darauf vorbereitet. Und mittlerweile sind Halil und Tolga ja auch eine internationale Kette, denn sie haben ja den Sprung noch nach Groningen geschafft. Also wirklich zwei ganz tolle junge Leute, die ein super, super Team haben, das muss man auch sagen. Da sind viele, die da mitarbeiten, und das auch schon seit der ersten Stunde und die Familien, die dahinter stehen. Also von daher ganz großes Kompliment und toll, dass es die beiden gibt und klasse, dass sie sich so für ihre Heimatstadt Emden engagieren.
Ja, nette Worte von Tim. Ich muss an der Stelle sagen, ich feiere Tim übertrieben. Ich finde ihn richtig, richtig gut und ich bin sehr froh, dass wir ihn als Bürgermeister haben. Wir haben damals immer gerade um die Leute, die am Marktplatz sind, haben dann irgendwie so, ja, hier, Tim, ja, der macht ja nichts und so. Wo wir dann immer eigentlich das, den gegenteiligen Eindruck hatten. Der macht ja eigentlich schon sehr viel, ne, wenn man ihn mit anderen Bürgermeistern vergleicht. Und dann hieß es immer so, ja, jetzt kannst du ja nicht in der Stadt parken, wenn der Parkplatz da weg ist und so. Ich sage, Leute, freut euch, das ja steigert die Aufenthaltsqualität. Und Tim ist sehr gut im Argumentieren, finde ich. Der hat dann an der Stelle, da saßen wir irgendwo im Rat und da wurde es diskutiert und er fragt ja eigentlich auch jeden, ey, was sagt ihr dazu? Und wenn ihr überzeugende Argumente habt, dann nehme ich die auf, so nach dem Motto. Und hat jemand gesagt, ja, man kann in Emden gar nicht mehr parken und so. Und hat dann eine Statistik rausgeholt und hat gesagt, hey, guck mal, also zeig mir erstens irgendeine Großstadt auf der ganzen Welt, wo man gut parken kann, ne, in der Innenstadt. Gibt es nicht. Und Emden hat wohl im Schnitt pro Einwohner oder pro Fläche, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall sehr viele Parkplätze im Vergleich zu anderen Städten und hat die Person dann quasi so, ja gut, guck mal, guck dir die Statistik an und dann kann sich weiter beschweren, aber ja, ich finde ihn top. Ich bin echt ein großer Fan von ihm auch.
Und er hat ja recht gehabt, das ist ja total toll, da zu sitzen.
Ja, ja, absolut.
Die ganzen also, Gastronomiebetriebe. Ja. Wenn du irgendwo im Urlaub bist, dann suchst du nach solchen Orten,
genau,
wo du auf dem Marktplatz oder sonst irgendwo
ja
sitzen kannst, da kriegst du was so vom Flair der Stadt mit und ja hast deine Ruhe. Vor allem, er hat ja recht mit diesen Posern.
Ja.
Die da früher immer genervt haben und so.
Ich habe ein paar Freunde, die sind auch immer diese Runde da gefahren und ja, wir haben das immer Arschlochrunde genannt.
Warum? Dann ist es jetzt schon viel besser.
Ja, auf jeden Fall.
Ihr helft damit.
Ja, 100%.
Ihr seid ja auch für karitative Zwecke immer zu haben, habe ich gelesen. Ihr sponsert etliche Vereine
ja
und so. Was, man ist ja auch clever, wenn dann Vereine auch zu euch vielleicht mal essen kommen oder sowas.
Ja.
Aber ihr spendet auch Einnahmen an Erdbebenopfer in Türkei und Syrien.
Ja.
Wieso ist das so wichtig für euch?
Ja, zu einer Sicht sind wir, also ich spreche jetzt einfach mal mit, für Halil sind wir religiös angehaucht und wir finden das wichtig, dass man was abgibt. Also wir haben auch, eigentlich soll man da nicht drüber sprechen, so, wir haben auch andere Projekte, wir haben Brunnen und so weiter gebaut, aber das mit dem Erdbeben haben wir quasi so in die Öffentlichkeit getragen, weil wir an dem Tag die Einnahmen gespendet haben an die Erdbebenopfer und dann jeder, der vorbeikommt, ist quasi mit dazu beigetragen hat. Mhm. Und dann haben wir den rohen Umsatz von dem Tag wirklich komplett überwiesen und an die Opfer gespendet. Aber ja, wir finden Spenden sehr wichtig. Das ist auch einer der Säulen in unserer Religion, dass man spendet. Und ja, das werden wir auch weiterhin tun, hoffentlich.
Mhm. Auch gerade erwähnt wurde das Castelluccio, ist das richtig ausgesprochen?
Genau.
In Groningen seit März 2023. Einer eurer Stammkunden ist, man guckt ja immer mal so Fotos und so, und erkennt als Fußballer natürlich Arjen Robben.
Ja.
Jetzt haben wir doch wieder einen Fußballer in der Sendung. Schaust du, guckst du Fußball?
Hast du einen Lieblingsverein? Ich habe immer so die Phase, wo ich dann in der Bubble bin, wenn die EM oder so ist. Ja. Da bin ich komplett drin und dann bin ich auch ganz so schnell wieder raus. Also so Bundesliga oder so gucke ich gar nicht.
Aber mehr Deutschland oder mehr Türkei dann?
Beides tatsächlich.
Ja doch,
aber
kannst du das so?
Ich habe jetzt zwei Türkei-Spiele im Stadion geguckt.
Welche?
Einmal gegen Georgien, das erste, das richtig geile Spiel mit den Traumtoren.
Ja, ja.
Und einmal das gegen Holland, wo wir ausgeschieden sind.
Ja.
Oh, ja. Deutschlandspiel habe ich nicht geguckt. Hat sich einfach so ergeben. Mhm. Aber irgendwie beides cool.
Aber das war Wahnsinn, ne? Das Georgien-Spiel.
Ja.
Von der Stimmung auch.
Ja, ja. Also die Stimmung im Holland-Spiel war fast sogar noch besser, würde ich sagen.
Ja.
Weil wir haben die Holländer saßen auch überall gemischt. Und es war auch sehr coole Atmosphäre. Die haben alle Fotos gemacht gegenseitig. Haben sich alle gut verstanden und das war vor dem Olympiastadion.
Ja.
Und da standen wir auch irgendwie 3 Stunden mit Holländern, haben uns unterhalten, beide haben gefeiert, beide haben gesungen. Das war nochmal eine andere Erfahrung. Im Georgien-Spiel bin ich ein bisschen zu spät gekommen, weil das war auch eine ganz spontane Aktion. Jemand frei, ich habe noch hier, willst du kommen? Da bin ich direkt eingestiegen und direkt losgefahren. Kam dann irgendwie so 10 Minuten nach Anpfiff. Und dann nimmst du es natürlich ein bisschen anders auf, als wenn du ganz nach Berlin reist, früh am Morgen nach was essen gehst und dann ins Stadion. Ja, aber beides cool.
Mhm. Gibt es denn sonst Sportarten, die du gerne guckst? Oder auch machst?
Ich gucke nur MMA.
Ja, so komplett drauf.
Ja, ich gucke nicht mal wirklich Boxen. Wenn irgendwie Tyson Fury kämpft, dann ja. Oder jetzt kämpft bald Better BF gegen Bivol. Das wird ein Spitzenkampf, ne, für alle Boxfans.
Okay.
Das wird ein geistkranker Kampf. Den werde ich auf jeden Fall gucken, aber ansonsten nur MMA.
Müssen wir den gucken, Thorsten? Was haben wir letztes Mal hier geguckt, nachts?
Wir haben Usyk gegen Fury gesehen.
Oh ja.
Thorsten sagt immer Bescheid. Und da hat er mal recht. Das ist immer, Boxen bin ich jetzt auch ein bisschen raus. Und irgendwann ging mir das auf den Sack mit diesen komischen Ringrichterwertungen und dass die so einen Einfluss hatten auf so Kämpfe, die ich vielleicht dann unfair. Und dann komme ich davon weg, weißt du? So, sonst habe ich total gerne früher Boxen geguckt.
Ja, Boxen hat ein Riesenproblem, dass es so kommerziell ist und dass die Leute so viel bezahlt werden. Dadurch kämpfen die auch sehr selten. Ja, es sei denn, es ist jetzt irgendwie jemand, der aufstrebend ist, der muss dann irgendwie viel kämpfen, um Bekanntheit zu generieren. In der UFC ist das zum Beispiel ganz anders. Die werden weniger bezahlt, was in erster Linie erstmal traurig ist. Aber dadurch müssen die öfter kämpfen. Das ist für Zuschauer halt sehr interessant. Und da kämpfen direkt Killer gegen Killer. Im Boxen ist es ja so, wie ich habe eine Statistik gelesen, 40% der Top-10-Boxer sind alle ungeschlagen. Wie geht das, denkst du dir?
Mhm.
Und in der UFC, wenn du 8-0 stehst und einer 9-0, dann kämpft ihr. Also das ist dann Fakt. Beim Boxen wird man sagen, oh nee, das ist zu schade. Wir geben den einen, der ist 2-8 und der andere ist 3-10. Damit beide sich aufbauen. Und wenn dann jemand 35-0 und der andere 29-0 kämpft, ist es interessanter. Da könnt ihr es besser vermarkten.
Ja.
Und das ist im UFC halt viel cooler, dass sie direkt alle gegen alle kämpfen lassen und es nicht zu solchen hochgepushten Records kommt.
Mhm. Ja, viele Aufbaukämpfe dabei.
Oder? Sehr viele, ja. Da kann man halt viel schummeln, ne?
Mhm. Wir kommen mal so langsam zum Ende der Sendung, glaube ich. Und zwar, wir haben immer so eine Rubrik, wo der Gast der vorherigen Sendung eine Frage an den heutigen stellt. Und das war Kai Schulmann. Ich weiß nicht, ob du den schon mal wahrgenommen hast, das ist bei allen großen Fußball-Events hängt sozusagen ein großes Heidebanner.
Ich hab den Podcast gehört.
Also ja,
ich habe den nicht ganz gehört, aber ich habe den gehört, dass er die Banner mal auffängt, auch bei den allen Spielen war und so. Ja,
ja, genau.
Habe ich gehört.
Der hat eine Frage an dich. Ich kann es mal schon überlegen, worum es wohl gehen wird. Als
ich denke, es geht um Ballett.
Ja, wir gucken mal.
Moin, Tolga. Moin, Thorsten. Moin, Christian. Ja. Also, ich war ja der letzte Gast beim Podcast, das mir übrigens sehr viel Spaß gemacht hat. Und nach guter alter Tradition darf der letzte Gast dem nächsten Gast eine Frage stellen. Und das will ich hiermit auch erledigen, also meine Pflicht erfüllen. Ja, also Tolga, ich habe gehört, du hast ja nicht nur den Ostfriesen hier in Emden, sondern du hast auch ein Restaurant in Groningen. Und den nehmen soll ab und zu ein prominenter Gast speisen. Den kenne ich eigentlich auch wohl von Ausmann vom FC Bayern. Das ist ja unser Mr. Wembley. Und ja, meine Frage wäre, falls du die Möglichkeit hast, ihn einzuladen, zu einem Spiel von Kickers M zu kommen, dann würde ich euch gerne einladen mit VIP-Karten. Ja, Spiel eurer Wahl. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meine Einladung annehmen würdet. Und ja, von mir aus kann Herr Robben auch seine Frau und seine Kinder mitbringen. Also, viel Spaß noch beim Podcast. Genießt die Zeit. Bis bald. Ciao, Kai.
Jawohl. Ja, interessant. Kann ich auf jeden Fall anfragen. Er selber ist natürlich sehr bekannt, sodass er selten kommt. Er bestellt aber sehr häufig. Und ich versuche das mal einzurichten, dass ich ihm dann die Pizza liefere und dann
frage. Das wäre was.
Holt das denn jemand ab für ihn dann? Oder liefert ihr dann?
Nee, wir liefern dann. Einmal war er, das war so das erste Mal, wo er im Laden drin war. Das war auch relativ am Anfang. Und dann meinte meine Freundin, die stand vorne, ein Robben kommt. Und ich habe mich dann so umgesehen, habe ihn aber nicht gesehen. Dann habe ich mich wieder entspannt und gesagt, ja komm, die hat mich verarscht. Weil wir wussten, dass er in der Gegend wohnt. Also er wohnt sogar in der gleichen Straße. Und dann muss man quasi so einen kleinen Bogen laufen bei uns. Und er war quasi in dem Bogen, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Und dann stand er hinter mir mit einem Trainingsanzug von Groningen. Und dann hat er so auf Holländisch, ja, ich würde gerne was zu essen bestellen und so. Und dann war ich so, scheiße, wohin mit meinen Händen, was machen die eigentlich? War ich so ein bisschen nervös. Und sie hat dann die Bestellung aufgenommen. Und ich war nur so daneben am Grinsen. Da meinte er, ja, wie lange dauert das ungefähr? Und wir haben gesagt, ja, so 15 Minuten. Er sagt, ja, ich wohne in der Straße, könnt ihr das sonst bringen? Und jeder kennt sein Haus da, ne? Ich sag, ja, wir bringen das dann. Er sagt, brauchst du eine Adresse? Ich meine so, nee.
Er lebt so ganz normal in Groningen, ne?
Er ist ganz bescheiden, lebt ganz normal da. Ich habe auch schon gehört, dass Leute ihn im Albert Heijn, also so wie Aldi da, dass die ihn da gesehen haben beim Einkaufen ganz normal. Und ja, ich fährt auch mit dem Fahrrad da rum. Der hat jetzt auch nicht irgendwie so die fetteste Karre oder so, der fährt einfach einen Q7, den hat er gerade, glaube ich, noch aus Bayern-Zeiten, die haben ja einen Audi-Vertrag da. Ja, echt interessante Persönlichkeit. Der macht, glaube ich, Triathlon und sowas jetzt.
Mhm. Ja?
Ja.
Junge, ja, der war ja immer schon so drahtig und fit. Ich habe mal Bilder gesehen, wo er mit dem Rad dann zum Training fuhr und so.
Ja, genau.
Aber ich meine, der kommt ja aus der Ecke, vielleicht lassen die Leute auch einfach in Ruhe. Denken, das ist einer von uns so.
Also wenn ich meinen Freunden so erzähle, dass er da war und so, die sagen, ja, sag doch Bescheid und so.
Ja, klar.
Und dann sagen, sag ich nicht Bescheid.
Das ist ja ein Weltstar im Fußball.
Ja. Ich habe sogar einen Kollegen, Füttert heißt der, der ist aus dem Elevate-Gym auch Pro-Kämpfer. Der war in Groningen zu Besuch und er hat immer so gespaßt, so, ey, wenn Arjen Robben da ist, sag Bescheid und so. Und der ist dann zufällig vor einem Grappling-Turnier mit Ibrahim auch, also meinem ersten Gegner von Defense, waren die dann da essen und er ist der größte Arjen Robben-Fan. Und dann meinte er, ja, ey, sag ihm mal, er soll kommen und so. Und dann habe ich gesagt, ey, es war, glaube ich, Samstag. Und samstags bestellt er oft. Ich sage, kann sein, dass er gleich bestellt. Und wenn er bestellt, dann kannst du die Lieferung dann bringen. Der wohnt hier vorne. Und meinte, ja, sag Bescheid. Und dann bin ich zum Computer vorne gelaufen und habe ich geguckt, er hat genau in dem Moment bestellt. Ich sag, das gibt's doch nicht. Dann bin ich zurückgelaufen. Und dann sind wir zum Haus gefahren und er hat die Bestellung gegeben. Richtig witzig. Und oft macht eigentlich seine Frau auf. In dem Moment, genau an dem Tag, hat er selber auch gemacht.
Ach Quatsch. Ja. Hat er was rausgekriegt?
Nee, er hat einfach die Bestellung gegeben, so, ja, guten Appetit, auf Deutsch glaube ich auch, weil er kann ja Deutsch.
Ja, klar.
Und war ganz witzig.
Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir kommen ganz zum Abschluss, machen wir noch Toddys Lieblingsrubrik. Schnellfragerunde, hat er sich auch alles ausgedacht und kannst du gar nicht auch machen, Toddy, wa?
Ja, wollen wir mal gucken.
Ja.
Geil, los. Groningen oder Emden?
Groningen.
Castelluccio oder Ostfriese?
Ostfriese.
Aus unserer Speisekarte empfehle ich vor allen Dingen
Tagliatelle alla Romana.
Diesen Gast würde ich gerne einmal in Emden bewirten.
Sammy Schild.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Feld oder Käfig?
Interessant, Feld.
Feld, okay. Lieber einen Sieg per K.O. einfahren oder per Aufgabegriff?
K.O.
Wie? Schlag, Tritt?
Frontkick zum Kopf.
Meine härteste Niederlage?
Gegen Ibrahim. Die Revanche kommt noch.
Gut. Mein schönster Sieg?
Alle Siege gleich.
Mein absoluter Wunschgegner?
Benzema.
Ja, da haben wir auch ein paar Videos gesehen, wie ihr euch nach dem Kampf geschubst habt.
Nee, das war niemand anders.
Ach so.
Ja, ja,
das war niemand anders. Wo ist Benzema? Das Video?
Ja, das, wo ist Benzema? Da habe ich ihn herausgefordert, er war aber nicht da. Und dann ist jemand anders gekommen und hat dann Filme gemacht.
In 5 Jahren sehe ich mich bei welcher Promotion?
Octagon.
Octagon? Kämpfen gegen Christian Eckerlin in Frankfurt oder gegen Conor McGregor in Las Vegas?
Oh, was in Frage? Conor.
Wie geht der Kampf aus?
Erste Runde K.O.
Mein liebstes Cheatmeal nach einem gewonnenen Kampf?
Cheesecake.
In dieser Stadt würde ich gern mein nächstes gastronomisches Abenteuer wagen.
Kleiner Teaser, Oldenburg.
Okay.
Stark. Ja, ist auch eine gute Stadt für sowas. Ja. Viele interessante.
Ja, wir schauen uns da um.
Ja. Gibt es auch Publikum für.
Auf jeden Fall.
Die das annehmen. Das ist auch eine tolle Atmosphäre da abends und so.
Ja.
Seid ihr dran.
Da können wir nicht sowas wie Ostfriese machen, weil Burger gibt es da an jeder Ecke. Da gibt es Barcelona, Extrablatt, wie sie alle heißen. Aber wir haben da was anderes vor. Da kann ich nicht zu viel zu sagen.
Nö, kommt ja noch früher. Dieses Jahr noch oder was? Oder?
Ja, wenn alles gut läuft.
Ja, versucht. Ja. Hm. Und wann kommt der Benzema-Kampf?
Ich weiß nicht. Also zweimal haben die gesagt, dass er kommt. Dann bin ich hingefahren, weil ich dachte, wir kämpfen. Und dann war er nicht da. Dann habe ich zweimal einen Ersatzgegner bekommen. Ich habe letztens aber gesehen, dass er was gepostet hat, wo er Ausschnitte aus unserem Kampf in seiner Story hatte und gesagt hat, bald geht es weiter oder so. Dann habe ich darauf geantwortet und gesagt, ey, wann ist er nicht so weit? Dann meinte er, ja, sehr bald und sowas. Aber ich weiß nicht. Aber ich glaube, das wird nichts, ehrlich gesagt. Ich glaube, er ist ja auch Pro, er hat 6 Pro-Kämpfe. Mhm. Aber ich glaube, er will nicht mehr kämpfen, glaube ich, ehrlich gesagt. Er trainiert zwar, aber irgendwann hast du so einen Punkt überschritten, wo du dann sagst, vielleicht jetzt zu viel. Und ich glaube, den hat er erreicht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen älter als ich, er ist 32 oder so, 31, 32. Hm. Aber ja, für mich geht es weiter, ob mit oder ohne ihn.
Kannst du dir irgendwann nochmal vorstellen, ein eigenes Gym zu haben und dein Wissen so weiterzugeben, auch an Jüngere und so?
Ja, 100%. Das ist auch einer meiner Visionen, dass ich sowas in Emden quasi etabliere. Weil gerade Jiu-Jitsu, finde ich, ist ein sehr guter Sport für Jüngere. Boxen später am besten auch, aber später. Das schädigt das Gehirn und das... Ich bin nicht mehr so ein großer Fan von Boxen, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich da am besten bin von den Disziplinen, die es gibt. Mhm. Aber Jiu-Jitsu ist auf jeden Fall eine Sportart, die ist super. Die ist dafür designt worden, dass schwächere Gegner einen stärkeren Gegner besiegen können. Gerade für Frauen ist das interessant und natürlich auch für Leute, die in der Schule vielleicht gemobbt werden oder so, ist das ein super Sportart. Und den will ich auf jeden Fall, die Sportart will ich auf jeden Fall nach Emden holen. Mhm. In Zukunft.
Ja, top. Tolga, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank. Ja,
vielen Dank, dass ich da sein durfte. War super interessant. Stark, wie viel Mühe euch gemacht habe. Ich war echt überrascht, dass so viele Leute gefragt haben.
Ja, sind ein paar dabei.
Ja,
nee, klasse. Klasse, dass du hergekommen super, bist. Alles Gute dir für die Zukunft.
Danke.
Viel Erfolg Samstag.
Danke.
Und Gastronomie haben wir ja gehört, dass alles gut läuft.
Ja, aktuell sind wir zufrieden hier. Aber ja, echt coole Runde. Richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja, klasse.
Ja, freut mich echt, hier sein zu können.
Wir verfolgen das auf jeden Fall weiter.
Auf jeden Fall.
Toddy, wolltest du noch irgendwas? Oder
heute ausnahmsweise nicht.
Heute keine Ankündigung, keine Vorbereitungssendung.
Nee.
Ich kann nächste Woche mal Abende, habe ich frei.
Das habe ich nicht gesagt.
Oh mein Gott. Wir gucken, was passiert. Danke dir auf jeden Fall, dass du auch MMA, super interessantes Gespräch für mich, so auch total lehrreich da mal. Und danke, Tolga, dass du so ehrlich geantwortet hast. So echt
gerne.
Ganz offen, war wirklich super. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.